was die schlimmste Lektion ist, die ich immer allen beibringe, und das ist so schrecklich, dass wenn du dich traust, Grenzen zu setzen, ist noch das Schlimmste, dass danach was Schlimmes passiert, weil du bekommst immer Gegenwind. Keiner freut sich, dass du Grenzen setzt. Du wirst nicht dafür belohnt, dass du Grenzen setzt.
What's it like to be a woman?
Hallo und schön, dass du in den Podcast Femcraft eingeschaltet hast. Hier geht es um den Weg von Frauen und besonders BWOG, die etwas zu erzählen haben und mit euch ihre Geschichte teilen möchten.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Femcraft. Heute habe ich die Kim dabei. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Geht's dir?
Gut, wie geht's dir?
Auch gut. Extra aus NRW, ne? Köln?
Ja.
Köln nach Berlin. Nur für mich.
Tatsächlich.
Ich freue mich sehr, weil ich habe ein bisschen Research gemacht, aber wir hatten ja auch schon unseren Talk bei hiphop.de und ich denke, du bist eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit.
Dankeschön.
Und kannst bestimmt junge Frauen inspirieren. Deswegen pack aus, was du auspacken kannst. Bevor wir aber so zu dir kommen, habe ich ein Fragespiel. Ich habe 26 Fragen.
Wow.
Ja.
Das heißt wahrscheinlich, die müssen schnell beantwortet werden.
Nein. Darfst du drei aussuchen. Du musst mir nur eine Nummer sagen. Zwischen 1 und 26.
Ach so, okay. Ich dachte,
das sind so random Fragen, nur so als Vorbereitung. Das ist jetzt nicht so Business oder so, sondern so unbeschämt wie möglich antworten. Das ist so ein bisschen, wir wollen dich mal anders kennenlernen.
Okay, dann nehmen wir mal die drei.
Die drei. Was müsste ein Gegenüber machen, damit du vertraust?
Das ist eigentlich meine Grundeinstellung.
Also du vertraust von Anfang
an? Ich vertraue von Anfang an, bis was passiert, dass ich nicht mehr vertraue. Ja, also eigentlich nichts.
Bist du damit nicht auf die Schnauze gefallen öfters?
Nee.
Ah, okay.
Nee, das, ich kann das immer schon ganz gut abschätzen, wenn dann was passiert, was mir komisch vorkommt. Ich habe dann sehr, sehr gutes Bauchgefühl, sehr gute Intuition und dann distanziere ich mich halt so.
Also du hast nie den Moment, wo du die Person siehst und kennenlernst und sagst, vielleicht nicht so.
Ja, wenn sie dann schon was gemacht hat. Es kommt auch so, wie du Worte wählst, ne? Oder wie du erzählst, wie du Sachen formulierst, wie der Vibe ist, wie du mich begrüßt, wie du mich anschaust. Also da merkt man ja schon viele Dinge. Ja. Aber erstmal, wenn ich mich jetzt mit jemandem verabrede, jemanden kennenlerne, mir vorgestellt wird, gehe ich immer einfach so rein. Ich vertraue der Person. Ich lerne aber auch nicht viele Leute einfach random kennen. Es ist immer, dass mir jemand dann vorgestellt wird und dann ist es ja meistens schon, kommt von einer Person, der du sowieso schon vertraust, dann ist es ja so ein bisschen sicherer.
Ja. Und wie machst du es in Beziehungen?
Also ich muss sagen, in Beziehungen, ich habe immer Männer irgendwo gefunden.
Die lagen da so rum. Und
sei, dass ich die online gesehen habe oder im Freundeskreis und ich dachte so, den finde ich gut. Und dann wurde das auch mein Partner.
Ach krass. Ja. Diese Eigenschaft hätte ich gerne.
Also das ist, ich hatte nur 5 Beziehungen, aber es war bei allen so.
Krass.
Ja, ich habe gesagt, den finde ich gut und dann.
Mostly Freundeskreis oder Internet?
Einer Freundeskreis und die anderen 4 Internet.
Krass.
Ja.
Ich habe so eine Abneigung dagegen.
Echt?
Ja, ich weiß nicht, wie ich das machen soll.
Ich habe jemanden gesehen auf Twitter, der war lustig und dann.
Geil.
Das ist mein Freund geworden.
Also du bist lustig. 3 Jahre. Willst du mein Freund werden?
Ja, wirklich. Okay. Ja, also auf Social Media erfährst du ja dann auch schon viel, ne? Du kannst die Person ja auch einschätzen, den Humor oder, ne? Also.
Obwohl viele ja auch eine Maske anhaben, ne? Also, das ist halt mal die schönere Seite von einem.
Ja.
Das ist halt der Punkt, wo ich mit Vertrauen immer so ein bisschen struggle, weil ich mir denke, das ist das, was du zeigen möchtest. Aber wer bist du wirklich? Ja. Und da, also bei mir ist es umgekehrt. Also ich habe so ein Grundvertrauen ans Leben, an die Menschheit, so safe.
Das ist schon mal gut, das haben auch nicht alle.
Ja, aber es ist so, wenn ich glaube, ich bin einfach zu offen, weißt du? Wenn ich bin zu ehrlich und wenn ich dann, manchmal ist es schon vorgekommen, dass ich dann vertraut habe, ohne zu checken, dann fällt es auch mal auf die Fresse so. Weißt du? Deswegen habe ich mir vorgenommen, nee, nicht gleich immer zu 100% vertrauen.
Ja, ich beobachte sehr viel. Deswegen bekomme ich sehr viel mit.
Ja.
Auch mit, also die Männer, die ich jetzt online gesehen habe, mit denen habe ich auch wochenlang geschrieben, bevor ich mich dann erstmal mit denen getroffen habe. Also ich bin immer sehr, ich beobachte, ich probiere viel aus.
Das baut sich dann auch auf.
Ja,
Wird dann halt immer stärker.
Ja,
und so.
Genau.
Okay. Makes sense. Okay, andere Zahl. Zweite Zahl.
12.
Welchen Fehler würdest du nicht machen?
Einen, den ich schon gemacht habe?
Zum Beispiel, ja. Oder einen, den jemand anders gemacht hat, geht auch.
Oh. Also von allen Fehlern, die ich gemacht habe, die waren alle gut. Ich würde die alle nochmal so machen, auch wenn mir ein paar davon wehtun und ich immer noch Konsequenzen trage von dem einen oder anderen Fehler. Ich habe auch keine Angst davor, Fehler zu machen. Also ich würde gar nicht sagen, den würde ich nicht machen. Mhm. Das ist eigentlich, ich glaube, dafür sind wir auch hier, um Fehler zu machen. Das ist auch langweilig, wenn man keine
Welcher
macht.
Fehler war der beste Fehler?
Ich glaube, der beste Fehler war, dass ich einmal eine Freundin, die mir sehr wichtig war, habe ich verloren, weil ich eine falsche Entscheidung getroffen habe.
Verloren heißt aus dem Freundeskreis. Also
ja,
nicht,
okay. Die hat sich dann distanziert, weil ich eine Entscheidung getroffen habe. Und da habe ich einfach sehr viel über das Thema Loyalität gelernt. Mhm. Das hätte ich gar nicht gelernt. Ich habe das einfach damals gar nicht verstanden, wieso das überhaupt zur Debatte stand und wieso das so ein Thema war. Und dadurch, dass sie dann wirklich so einen krassen Cut gemacht hat, da habe ich dann gemerkt, okay, das ist schon für andere Menschen relevant. Mhm. So, ne? Da habe ich gelernt, dass nicht alle so denken wie ich. Mhm. So, dass wir alle unterschiedlich sind.
Also dein Loyalitätsverständnis war anders als ihrs.
Ja, ja. Und das hat mir aber sehr viel beigebracht, weil ich habe auch zum Beispiel, ich habe dadurch einfach verstanden, dass Leute unterschiedlich sind und naiverweise, keine Ahnung, ob es jedem so geht, ich dachte immer so, ja, man sieht immer irgendwie alles ähnlich und auch so Thema, zum Beispiel Thema Geburtstage ist mir total egal, du musst mir gar nicht zum Geburtstag gratulieren, es juckt mich gar nicht, du musst mir auch nichts schenken, du kannst auch vergessen, juckt mich nicht, aber für so viele Menschen ist das so wichtig. Und in dem Moment habe ich auch gelernt, also habe ich auch das direkt gecheckt, okay, wenn ihr das wichtig war, obwohl es mir gar nicht so wichtig war, wird es bei anderen Sachen auch so sein. Mhm. Und seitdem habe ich zum Beispiel auch gecheckt, okay, du mit Menschen ist es vielleicht sehr wichtig, ja, dass du denen zum Geburtstag gratulierst. Und seitdem strenge ich mich immer sehr an. Aber es ist immer sehr schwer, Sachen zu machen, die für einen selbst nicht so präsent im Kopf sind. Ja. Aber dadurch habe ich es sehr stark gelernt.
Sam, ich habe auch jetzt alle Geburtstage in meinem Kalender.
Ja, das ist, Mann, ey. Ja, wenn das für einen selbst nicht wichtig ist, ist es schon hart.
Voll. Ich finde, das ist immer ganz schwierig, wenn es so fundamentale Sachen sind, weißt du, so Werte. Wenn deine Werte unterschiedlich sind in der Freundschaft, boah, das ist schwer, da zusammenzufinden.
Ja, ja, ja. Und das war beim Loyalitätsthema so ein bisschen so, ja.
Ja. Nee, voll. Verstehe ich zu 100%. Und ich glaube, dann ist es auch okay, wenn dein Loyalitätsverständnis in dem Auge der anderen nicht Loyalität ist, zum Beispiel. Weißt du? So,
ich habe es ja nicht extra gemacht. Also für mich hatte das gar nichts damit zu tun, ne? Aber für sie halt, ja. Verstehe ich auch.
Voll. Letzte Frage.
25.
Geil. Wie wäre eine Welt nur mit einem Geschlecht?
Nicht besser. Nicht besser. Ich glaube, wir brauchen beides. Mhm. Ich glaube, die Balance würde uns ein bisschen besser tun, wenn Frauen ein bisschen mehr Gewicht hätten in der Welt. Ich glaube, dann hätten wir weniger Krieg, weniger andere Probleme. Ich glaube, wir wären aber auch nicht so schnell vorangekommen mit Prozessen. Ja, aber in der Welt mit einem Geschlecht würde ich nicht, auch wenn ich es manchmal sage. Aber ich meine es nicht ernst.
Stell dir mal vor, es wäre so. Wie wäre es dann? Also was, ich meine, das ist so utopisch, ne? Aber so, wenn es so wäre, wenn nur Frauen wären oder nur Männer.
Also nur Männer wäre, glaube ich, eine Katastrophe. Also wirklich, es tut mir leid, aber ich glaube, dass die Welt würde auch nicht lange existieren. So, das dauert eine Woche und dann ist Shutdown. So, die würden sich einfach so wegbomben oder keine Ahnung, was die machen würden, aber das wird nicht lange halten. Nur Frauen ginge, glaube ich, schon, aber ich glaube, da wäre halt irgendwie zu wenig Bewegung drin und ein bisschen langweilig und das macht schon Spaß, dass Männer da sind und dass die existieren. Und ich glaube tatsächlich, dass Frauen mehr Dinge alleine machen können, als jetzt Männer alleine Dinge machen können. Mhm. Das glaube ich schon. Ich glaube, wir können uns besser selbst versorgen, als dass ein Mann sich rundum selbst versorgen kann. Also jetzt auch emotional und alles drum und dran. Aber ja, mit Frauen wäre es, glaube ich, ein bisschen slow.
Ja, ich finde, es basiert, diese Vorstellung basiert ja immer auf unserem jetzigen Verständnis von Geschlechtern.
Ja, ja, genau.
Ne?
Ja.
Wer weiß, wie es
sich entwickelt hätte, wenn die andere Partei nicht da gewesen wäre. Ne? Ja, ja. So.
Und auch wie wir erzogen werden und alles ist ja immer dieses, wir sind irgendwie empathischer, wir sind irgendwie fürsorglicher, aber was ist, wenn ich als Kerl erzogen
geworden? Ja.
Man das
Weißt
du, da wäre ich vielleicht genau, also es gibt ja auch Frauen.
Ja, ja,
krass männliche, also auch Hormone, ne?
Ja.
So, das ist ja nicht immer gleich.
Ja.
Wer weiß, vielleicht
vielleicht gäbe es trotzdem so eine Balance. Einfach die Frauen sind in ihrer männlichen Energie und die in ihrer weiblichen.
Könnte
und
sein,
Aber wenn ich was eins aussuchen müsste, dann auf jeden Fall nur Frauen.
Ja, same. Obwohl ich oft sage, ich glaube, das darf ich gar nicht in meinem Podcast sagen, im nächsten Leben wäre ich gerne ein Mann.
Mhm.
So.
Ja.
Aber dann muss die Welt halt auch wieder so sein, wie sie jetzt ist.
Ja, aber das finde ich nicht schlimm zu sagen.
Ja.
Ja.
Ja, so als hätte ich jetzt keinen Bock, eine Frau zu sein, klingt das ja so ein bisschen, aber ist nicht so. Also ich mag es, eine Frau ja zu sein. Ich
wäre aber auch so gerne ein Mann. Aber in dieser Welt, also wie ja du schon sagst.
Ja. So ja testweise wäre cool. Ja. So ein Tag, einmal ja so.
Ich glaube, es ist auch schwieriger, als wir uns manchmal mhm vorstellen oder als wir irgendwie den Männern Credit geben. Ja. So, aber ich wäre auch gerne in dieser Welt ein Mann.
Ja. Ja. Wäre einfacher einiges, was ja jetzt schwer ist.
Ja.
Safe, du hast noch andere Probleme da.
Aber ich dürfte dann auch nicht das wissen, was ich jetzt. Ich
ja, genau.
Bräuchte auch so diese Scheuklappensicht ja dann auf jeden Fall auch. Ne?
Weil ich glaube, wenn du es wüsstest, dann wärst du der perfekte Mann.
Ja, aber dann wärst du wieder anstrengend, glaube ja, ich. Kann ja
sein. Ja, lassen wir diese Theorie den Theoretikern. Gehen wir mal ein bisschen auf dich ein.
Ja.
Du bist Founderin und CEO mehrerer Firmen gefühlt. Ja. Alles aber so im Konstrukt Management, Publishing, also Musik Künstler und Influencer, mhm, Künstler. Dein Team besteht aus mainly Frauen.
Ja.
Wie ist das entstanden? War das so, ich will nur Frauen in meinem Team?
Nee.
Ich will eine Welt nur mit Frauen.
Ja, also ich muss sagen, das alles war nie geplant. Mhm. Ich wollte auch nie mehrere Firmen haben. Ich wollte auch nie mehrere Mitarbeiter haben. Und es hat sich alles immer so ergeben und immer, wenn mich jemand fragt, möchtest du noch wachsen, dann sage ich, nee, ich wollte noch nie wachsen. Mhm. Und aus dem Verständnis hat sich immer ergeben, wenn ich jemanden gesucht habe, dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt nicht auf Ernst suchen, weil ich will jetzt keine große Company machen, so ich brauche jetzt ein bisschen Hilfe. Und dann habe ich halt in meinem Umfeld geschaut. Mhm. Ne, und irgendwie eine Freundin oder irgendwie ein Freund, hatte eine Freundin, die gerade einen Job sucht. Also so hat sich das immer ergeben. Mhm. Und fast, also jetzt 99%, die bei mir arbeiten, keiner von denen hat eine Ausbildung gemacht, mhm, in dem, was sie jetzt arbeitet. Und das sind alles Freunde oder Freundesfreunde. Mhm. Und so hat sich das über, ergeben. Aber zwischendurch waren dann auch mal Männer dabei. Und dann, es kommt auch darauf an, wir haben jetzt auch zwei Männer dabei und die sind so Light Version Man. Das mhm ist sehr angenehm. Aber da waren auch andere Männer dabei, wo es sehr anstrengend war. Und da habe ich einfach auch negative Erfahrungen gemacht. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich tendiere nicht dazu, Frauen einzustellen. Also auf jeden Fall, wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer eine Frau nehmen, weil ich es einfach auch viel angenehmer finde im Arbeitsumfeld. Ich bin auch froh, dass mittlerweile ein, zwei Männer dabei sind, aber ich würde immer wieder nur Frauen einstellen.
Ja. Du hast ja auch so ein Agentur-Background, du hast ja sehr früh ja angefangen zu arbeiten.
Ja.
Da waren wahrscheinlich auch Männer dabei, also eher ja ein gemischtes Team.
Ja,
wenn du es jetzt vergleichen würdest mit deiner Company, ja, wo sind da die Vor- und Nachteile?
Also es gibt schon große Unterschiede. Dadurch, dass wir alle Frauen sind, und das gilt nicht für alle Frauen, aber es ist einfach bei uns so, wir kümmern uns sehr umeinander. Wir achten sehr aufeinander. Bei uns gibt's fast gar kein, also es gab eigentlich noch nie Probleme untereinander. Jeder geht natürlich durch verschiedene Lebensphasen, wo dann irgendwie mal die Leistung drunter leidet oder sonst was, aber da helfen wir uns. Und es ist halt sehr nach innen gedriven. Es ist sehr, lass das machen, damit es uns gut geht. Und wir versuchen, die Arbeit so gut wie möglich zu machen, damit wir uns ein schönes Leben machen können. Und in der Agentur war es damals sehr nach außen. Und sehr, wir müssen den Pitch gewinnen und wir müssen den Kunden haben und wir müssen jetzt das machen. Das war so sehr die Energie nach außen richten und bei uns ist halt, die Energie geht halt eher so in uns rein. Mhm. Wie können wir das Arbeitsumfeld so schaffen, dass es uns gut geht? Und den Kunden natürlich auch, aber in der Agentur war es nur, der Kunde muss zufrieden sein. Ich habe 100 Stunden da die Woche gearbeitet. Mhm. Ja, da war es egal, wie es den Mitarbeitern ging. Aber da ist auch keiner auf die Idee gekommen, dass das überhaupt ein Thema sein könnte oder dass die Performance vielleicht besser wird, wenn es den Mitarbeitern besser geht. Ja,
ja. Ich überlege gerade, warte, ich finde, ich habe nämlich auch mal ein Projekt gemacht. Mhm. Ich versuche gerade die Frage so zu formulieren, ohne dass es so männlich klingt.
du übst schon mal für dein nächstes Leben. Genau.
ich habe ein Projekt gemacht, wo auch so hinter den Kulissen, vor den Kulissen ja immer Frauen sind, weißt ja du? Und ich habe, also ich war schon davon überzeugt, dass es geiler ist, weil wir eh, also ich bin ja auch aus der Musikszene, du auch,
ja,
ist ja männerdominiert.
Ja.
Also gibt eh genug. So. Ja. Und ich war so geil, ich habe eigentlich richtig Bock, nur mit Frauen zu arbeiten.
Ja.
Und auch vor der Kamera, hinter der Kamera und war schon eigentlich so mit der Intention, wird gut gehen.
Ja.
Aber es kam immer von der Seite, habt ihr nicht rumgezickt? Habt ihr nicht so untereinander ein bisschen, ne? Ja, aber und man sieht auch diese Behauptung, dass Frauen nicht ehrlich zueinander sind, sondern immer so, ah, hi Schatzi und ne und sowas. Beobachtest du das auch oder seid ihr pur ehrlich und straight und kommuniziert, wie man normal kommuniziert?
Ja, Also bei uns gibt es das gar nicht. Mhm. Ich weiß, dass es das aber in anderen Frauenteams gibt und auch viele Frauen, die zu uns kommen, sagen dann, ey, ich bin voll geflasht, weil ich habe vorher in anderen Umfeldern, zum Beispiel in der Kosmetikbranche, ist es, glaube ich, oft so, dass es auch so oberflächlich ist. Also hängt ja auch irgendwie, macht ja Sinn. Mhm. Und ist man da so ein bisschen, hey Schatz und so und so. Und ich habe auch zwei Mitarbeiterinnen, die vorher bei einer Bank gearbeitet haben. Die sagen, da war es auch. Teilweise haben die Frauen sich gegenseitig gemobbt. Mhm. Und bei uns ist es halt gar nicht so. Das hängt da wahrscheinlich auch mit den Charaktern zusammen, die dann da drin sitzen. Ja. Und ich glaube, du attractest auch Charakter, die dann irgendwie ähnlich sind. Und ich glaube, da habe ich einfach auch Glück mit dem Team. Aber bei uns ist das, es gibt gar keine Zirkel, also gar nicht.
Meistens ist der Ursprung ja auch irgendwie Konkurrenz.
Ja.
Ne?
Ja.
Und man sagt ja auch so, Konkurrenz beflügelt, ne, das Business. Ja. Bist du auch der Meinung? Oder würdest du jetzt sagen, nein, eigentlich ist auch gut tun einander und supporten, ohne dass dieser Konkurrenzgedanke da ist, hilfreich? Geht das?
Ich glaube, du brauchst schon Konkurrenz, um nach vorne zu kommen. Mhm. Ich merke das auch, dass wenn uns was im Team fehlt, ist es dieses nach vorne gehen. Mhm. Irgendwie diese Ambition, wir müssen uns was reinholen, wir müssen uns was machen. Das ist bei uns nicht so da und das ist auch nicht gut. Mhm. Ja, also das merkt man schon, dass da was fehlt und dass da diese Energie fehlt, die auch Bock hat, sich zu betteln. Mhm. Wir haben halt keinen Bock, uns zu betteln, wir wollen uns einfach ein schönes Leben machen. Ja. Weißt du, eigentlich wollen wir alle nur chillen und wir gucken halt, wie können wir am meisten chillen, während wir den Job gut machen.
Ja.
So, das ist wirklich unsere Einstellung und wir machen trotzdem einen guten Job dabei, aber wir haben keinen Bock, uns nur aus Prinzip zu betteln.
Mhm.
Ne? Also wenn es jetzt eine Opportunity gibt, wo wir deutlich mehr Geld verdienen können,
dann sind alle heiß drauf.
So. Genau, da sind alle heiß drauf, weil wir uns damit wieder ein schöneres Leben machen. Mhm. Aber wenn es um Ego geht, sowas gibt's halt nicht. Bei uns gibt's halt kein Ego.
Mhm.
Und das ist aber halt manchmal, das fehlt so ein bisschen, weil irgendwann guckst du dich um nach ein paar Jahren und siehst, wo deine Kollegen sind, die dann halt meistens Männer sind.
Mhm.
Und du weißt, ich bin so viel besser als die. Das weiß auch jeder, das wissen die auch selbst, aber die sind so viel weiter, weil die so viel Ego-Dinge machen, die dann noch weiterbringen und noch weiterbringen und weil die dann sich gegenseitig so betteln und also das fühlt sich dann manchmal schon an so, ja, keine Ahnung, wenn ich dann irgendwie vorm Himmelstor stehe, dann kann ich mir auch nichts davon kaufen, dass ich kein Ego hatte oder das nicht gemacht habe, so.
Ja.
Interessiert am Ende dann auch keinen, so. Also da gilt es schon so ein bisschen die Balance zu finden und ich glaube, man braucht schon Konkurrenz dafür, dass ein bisschen nach vorne geht. Aber man muss sich auch konkurrieren wollen und das fällt mir sehr schwer und ich glaube, meinem Team auch.
Ja.
Ja.
Ja, also Konkurrenz, wenn du in Konkurrenz arbeitest, bist du ja meistens auch lauter.
Ja.
So.
Ja.
Und dann könnte man sagen, ja gut, die Zahlen zeigen ja, wer bessere Arbeit macht, ne? Ob die ruhigere oder der lautere. Aber ich finde, man vergisst mal, wir sind Menschen am Ende des Tages. Wir gucken nicht nur auf Zahlen.
Ja.
Wenn jemand lauter ist und die Zahlen fast gleich sind, glaube ich, dann sage ich vielleicht, ah, ich glaube, ich arbeite doch mit denen.
Ja,
voll. Und deswegen finde ich das krass, dass ihr sagt, nee, ist scheiß drauf so, ist vielleicht nicht gut, aber uns geht um Lebensqualität.
Ja,
so.
Ja.
Und ich finde, das ist ein Riesenprivileg.
Ja.
Weißt du, dass du sagst, ich bin happy mit dem, so? Wir machen trotzdem geilen Scheiß.
Ja.
Aber lassen uns nicht von diesem ganzen Business-Kapitalismus-Zeug leiten.
Ja.
So.
Ja,
geil. Das ist auch. Wie hast du das geschafft? Also, wenn ihr alle so tickt, also klar, ihr zieht euch an. Aber wie hast du das, du bist auch noch voll jung, wie hast du das geschafft, so ein Team aufzubauen? Hattest du die Vision oder ist einfach so?
Nee, es ist einfach passiert und auch jeder Künstler, mit dem ich zusammen war, ich habe keinen von denen akquiriert. Die sind alle in mein Leben gespült worden und alle haben mich gefragt, könnt ihr das für mich machen, kannst du das für mich machen? Und ich habe einfach immer ja gesagt. Und ich habe auch, also das ist wirklich so ein bisschen das Prinzip, vielleicht ist es Law of Attraction, aber ich bin auch irgendwie sehr in dieser typischen weiblichen Energy und ich receive einfach. Ne? Und ich sitze einfach da und auch wenn es schwer ist, still da zu sitzen, immer wenn ich still da sitze, kommt Sachen.
Geil.
Das ist einfach so.
Ja.
Und so ist das mit dem Team passiert. Ich habe die Mädels immer irgendwo kennengelernt. Ne? Mhm. Also jetzt die beiden Neuesten, die irgendwie dabei sind. Die eine hat im Kosmetikstudio gearbeitet, wo ich mal hingegangen bin.
Mhm.
Und dann habe ich mich mit der angefreundet und irgendwann hat die einen neuen Job gesucht.
Ja.
Und dann ist die rübergekommen. Die jetzt noch neu ist ihre Schwester.
Mhm.
Und die auch neu ist von einer anderen Mitarbeiterin eine Kindheitsfreundin. Und die Mitarbeiterin ist auch meine Kindheitsfreundin. Also das sind immer alles so, es ergibt sich einfach. Mhm. Man guckt sich einfach immer um, man hat gerade ein Need. Wir brauchen jemand Neues. Und dann sagt irgendjemand, ey, ich habe eine Freundin. Mhm. Die würde eigentlich ganz gut passen und der würde es hier auch gut tun. Und ich glaube, das ist aber auch, weil wir dieses Umfeld schaffen, wo, und wir haben super viele Leute, die sind zu uns gekommen und verdienen viel weniger, weil sie irgendwie, keine Ahnung, irgendwie bei einer Bank verdienst du halt mehr, wenn du da irgendwie 6-7 Jahre arbeitest und die Preise kann ich auch gar nicht halten. Mhm. Aber das ist denen so egal, weil die kommen zu uns und die haben ein gechilltes Leben. Und plus, wir sind alle Frauen, wir und die meisten von denen möchten auch irgendwann Kinder bekommen. Mhm. Und das ist schon was, was wir einkalkulieren und gucken, wie können wir das dribbeln, wie können wir uns da ein System aufbauen. Und dieses Privileg hast du halt gar nicht in der Arbeitswelt, mhm. gar nicht. Dem ist es so egal, ob dein Kind Fieber hat oder sonst was und das ist uns halt gar nicht egal. Und ich glaube, deswegen attracten wir halt auch die Mitarbeiter und deswegen kommt das Team zustande. Und ich glaube, die Künstler kommen zu uns, weil die sich sehr wohl fühlen, weil die sich gut aufgehoben fühlen, weil wir nicht laut schreien, weil wir nicht unangenehm sind und weil das, glaube ich, auch schon so eine mütterliche Attraction ist von mhm. so, ja, okay, da sind nur Frauen, die kümmern sich schon gut um mich. Weil so Künstlermanagement und so Projekte umsetzen, das ist halt auch viel so bemuttern, ja. Und wir sind auch kein klassisches Management, wir machen nicht nur Verträge, wir machen Überweisungen, wir machen Buchhaltung, wir machen Versicherungen, wir machen deine Arzttermine, wir suchen dir eine neue Wohnung, wir suchen Nachmieter, wir verkaufen deine alten Klamotten, wir machen alles.
Krass.
Halt wirklich so eine Mama, die bezahlt wird irgendwie, ja. Gott sei Dank. Ja. Und ich glaube, das attractet die Leute schon, dass die wissen, okay, ich gebe denen einfach alles und die machen das schon irgendwie mhm. gut. Ja.
Du hast gerade das Thema Schwanger sein und Arbeiten mhm. angesprochen. Wie regelt ihr das? Weil das ist ja immer so ein ja. bisschen die Ausrede, so ja, Frauen einstellen schwierig, ja. ab einem bestimmten Alter.
Mhm. Ich weiß gar nicht, wieso das schwierig ist, weil unsere Lösung ist, jede Vollzeitstelle ist mit 2 Halbzeitstellen besetzt mhm. und dann sind beide Moms und dann ist es halt voll egal.
Klappt's auch, ja.
Ist ja auch die Hälfte des Gelds und ja. also das macht ja voll Sinn. Also
es macht auch monetär, ist es ja. jetzt kein Nachteil.
Nein, es sind halt 2 Teilzeitkräfte.
Okay. Ich hatte nämlich mal eine Diskussion und sowas in der Art ja. habe ich vorgeschlagen, obwohl ich gar keine Erfahrung ja. und Idee habe oder so. Und er meinte, nee, das ist schwierig.
Ich weiß, also ich wüsste nicht, wieso.
Okay.
Und ich muss sagen,
ich meine, du hast ja Living Proof.
Also ja, ich habe Living Proof. Wir haben jetzt eine Mama da. Eine Künstlerin ist auch Mama, aber in unserem Team, die Mitarbeitenden, ist eine Mama dabei und eine ist gerade hochschwanger mhm. und die hat jetzt wirklich die letzten 4 Wochen jeden Tag geheult, weil sie nicht in Mutterschutz gehen will. Mhm. Ich will hier arbeiten, ich will hier weiterbleiben, können wir es nicht so lange machen? Und ich so, du musst, es ist ja so literally gesetzt, dass du in Mutterschutz gehen musst. Die so, ja, aber ich arbeite weiter und ich mache das weiter und ich will nicht und nee, wir bekommen das easy hin.
Ja.
Also, und auch wenn von der Mutter, die im Team ist, das Kind Fieber hat und so, dann bleibt die halt zu Hause, ist auch egal. Wir leben auch in einer Zeit, wo man remote arbeiten kann.
Ja, voll.
Und jeder hat dafür Verständnis. Ja. Also, das finde ich tatsächlich gar kein Problem. Und ich finde es auch tendenziell besser, 12 Gehirne im Team zu haben als 6. Das sind halt nochmal das andere Input. Ich finde es auch cool, wenn 2 Menschen dieselbe Stelle arbeiten, weil dem einen immer beim anderen was auffällt, jeder macht es ein bisschen anders. Mhm. Ich habe das Gefühl, es beflügelt sich sogar.
Ja.
Und das Goal wäre natürlich, also für uns ist so das Ziel, was wir uns gesetzt haben, dass alle in Teilzeit arbeiten, aber alle Vollzeit bezahlt werden.
Mhm.
Ja.
Geht das? Wie macht ihr das?
Ja, wir müssen halt Geld verdienen, ne? Aber, okay. aber das,
also die Deals müssen fett genug sein.
Ja, die Deals müssen fett mhm. genug sein. Das ist ja in dem Business, aber wir haben uns sowieso als Ziel gesetzt, wir wollen nicht auf Masse gehen, sondern mit den Künstlern wachsen. Mhm. Und dann kriegst du ja tendenziell auch irgendwann für dieselbe Arbeit mehr Geld natürlich ja. mehr Verantwortung, aber es ist dieselbe Arbeit, mehr Geld. Und ich bin jetzt auch nicht, ich lebe nicht kapitalistisch nach dem Prinzip, die Firma muss viel Geld machen, ich muss die verkaufen, gar nicht. Bei mir ist so, wenn die Firma mehr Geld macht, dann gehen auch alle Gehälter hoch.
Mhm.
Also ne, das ist, ich habe meiner Mama eine Wohnung gekauft, ich habe mir eine Wohnung gekauft, mehr Lebensziele habe ich jetzt auch irgendwie ja. nicht, so monetär.
Ja,
das
ja.
passt und den Rest bin ich happy mit allen zu teilen. So.
Ja.
Ja.
ja, man merkt, du hast auf jeden Fall ein ruhigeres Mindset, als was vielleicht so bei anderen ja, schwirrt. Die
sind immer sehr nervös.
So, ja. Aber ja. du hast auch gerade gesagt, so wenn ich ruhig bin, kommt alles.
Ja.
Ich habe dann so ein paar Podcasts so durchgehört, die du schon gegeben hast und es wirkt so, als wenn du die ganze Zeit arbeitest, als wenn du die ganze Zeit unterwegs ja. bist.
Mhm.
Was meinst du denn mit zur Ruhe kommen?
Ja, zur Ruhe kommen meine ich, dass ich sehr reaktionär handle. Mhm. Ne? Das heißt, du wirst nicht sehen, dass ich 20 Mails an Leute raussende, mit denen ich noch keinen Kontakt hatte, sondern ich beantworte 20 Mails von, die zu mir kommen.
Mhm.
Ne? Also ich reagiere sehr viel, ich gehe nicht in Aktion, sondern ich warte, bis was zukommt und dann bearbeite ich das. Mhm. Da bleibt trotzdem noch richtig viel Arbeit übrig und ich arbeite auch sehr viel, ich habe auch schon in Zeiten viel, viel mehr gearbeitet, aber das ist auch so ein bisschen in mir, ich kann auch nicht so wirklich aufhören.
Mhm.
Und das ist ja auch schon, wie du wahrscheinlich dann gehört hast, schon mehrmals irgendwie mein Problem geworden, dass mir das so Spaß macht und dass ich nicht aufhören kann. Aber auch wenn du jetzt sagen würdest, ey, hier hast du 20 Millionen, du musst nicht mehr arbeiten, ich würde mir jetzt sofort was suchen.
Was würdest du dann machen? Würdest du das Gleiche machen?
Ja, ja, schon. Und ich habe auch schon immer, ich liebe es einfach zu organisieren. Mhm. Also Projektmanagement, das ist es halt. Und das war auch früher, wenn wir mit Schulfreunden in den Moviepark gefahren sind, habe ich den ganzen Ausflug organisiert. Mhm. Gib mir das Geld, ich kaufe die Tickets, du bringst die Snacks mit, du die, wir treffen uns da, wir fahren so dahin. Das habe ich schon immer gemacht. Mhm. Ja, das habe ich in der Schule gemacht, bei Gruppenarbeiten. Ich war immer die, bei der man gerne in der Gruppe war. Ich so, ich mache alles, ihr bleibt einfach sitzen, ihr schreibt euren Namen, ich regel das schon. Ja, so, ich regel das schon, ich mache das so, ne? Ich mache das Plakat, ich mache die Präsentation, send mir ein paar Infos rüber. Das habe ich schon immer gemacht und das werde ich auch, glaube ich, immer weitermachen.
Woher kommt das? Weil zum Beispiel bei mir, ich bin ja Migra-Kind. Mhm. Das war mal so von Eltern gepusht und so diese Geschichte, dass man sagt, okay, du musst mehr machen. So, du musst automatisch untere Schicht, so, du musst halt, ne? Und daher kommt dieser Hustle zum Beispiel bei mir. Ja. Und mittlerweile merke ich, ey, ich habe eigentlich gar nicht mehr so Bock zu hustlen. Ich habe einfach Bock, jetzt das zu genießen, was ich erhustelt habe.
Ja.
Und nur das zu machen, worauf ich auch richtig Bock habe. So. Und woher kommt das bei dir? Also ich kenne jetzt deinen kulturellen Background nicht, aber vielleicht kannst du uns einmal so in deine Kindheit mitnehmen. Gibt es da irgendwas, wo es angefangen hat und du dann nur noch diese Bahn gefahren bist?
Ja, also ich hatte eine gute Kindheit. Ich betone das jetzt nochmal, wenn meine Eltern wieder den Podcast hören, damit sie sich auch, du weißt vielleicht, wie das ist. Mama, Papa, danke, ich hatte eine gute Kindheit. wir sind nicht mega privilegiert aufgewachsen. Und ich komme auch aus einer Familie, wo alle Haupt- oder Sonderschule gemacht haben. Mhm. Und ich bin so die Erste in auch irgendwie zweiter Grad, dritter Grad, die irgendwie mehr als das gemacht hat. Und ich bin hochbegabt geboren, so, das habe ich auch schon früh gemerkt, weil ich hatte früh so eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen und Mama, Papa, ihr könnt dafür nichts, war aber, dass ich mich gefühlt habe, so, ich gehöre irgendwie nicht dazu und ich bin irgendwie ein Ballast, weil ich andere Sachen lieber mag. Und das war so.
In der Familie oder jetzt
außerhalb? In der Familie und außerhalb, aber auch in der Familie, weil ich, glaube ich, sehr fordernd für meine Eltern war. Eine ganz, ganz frühe Erinnerung ist, wir sind irgendwie im Familienurlaub und da war so Kinderanimation auf der Bühne. Und ich hatte halt keinen Bock, da hinzugehen und ich war 4 und ich hatte so ein Heft, wo du so Buchstaben schreibst. Mhm. A, 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 B, B, B. Und ich saß halt da abends und hab dieses Buch, weil ich halt hatte halt Bock da drauf. Ja, so. Ja. Und irgendwann habe ich so gemerkt, ich bin meinen Eltern gerade so unangenehm. Mhm. Aber nicht, weil die nicht irgendwie stolz auf mich sind, sondern weil die vielleicht denken, dass die anderen Eltern denken, dass die mich gerade dazu zwingen, das zu machen. Wieso bin ich nicht da und hab Spaß? Aber ich wollte nicht. Mhm. Und ich habe ganz früh gemerkt, dass ich so andere Hobbys habe, andere Interessen, ist irgendwie, ja, irgendwie bin ich so ein bisschen Ballast. Mhm. Aber das war schon immer in mir, ne? Dass ich so, ich saß da mit 4, auch als ich in die Schule kam, konnte ich schon lesen und schreiben irgendwie, aber auch selbst beigebracht. Also ich habe jetzt auch nicht, Mama und Papa haben mir natürlich geholfen, soweit sie können, aber das waren jetzt auch irgendwie, ich komme nicht aus einer Lehrerfamilie oder Doktoren oder sonst was, gar nicht. Früher habe ich mit meiner Mama irgendwie Autohäuser geputzt, so. Das ist so ein bisschen der Background. Aber das war, also irgendwie bin ich damit so geboren. Mhm. Und ich hatte auch immer sehr andere Interessen als der Rest meiner Familie. Also meine Familie hat auch gerne Partys gemacht und ich war natürlich als Kind auch immer dabei. Aber die trinken auch alle gerne Alkohol, die rauchen auch alle gerne und finde ich auch super, sollen die machen, aber ich war bis heute keinmal betrunken. Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht und nicht, weil ich irgendwie dagegen bin, sondern es ist einfach nicht mein Film.
Beste.
Das war noch nie mein Film.
Geil,
ich bin nie Clubben gegangen.
Brauchst du nicht.
Ja, ich bin nie Clubben gegangen. Ich weiß gar nicht, wie das war. Ich habe meine ganze Jugend, ich war nie nicht Clubben, ich war nicht.
Aber jetzt auch nicht viel mit
nee,
der Musik.
Jetzt auch nicht, gar nicht. Okay, krass. So, und ich war auch nicht, bin auch aus NRW, ich war auch nicht in Shisha-Bars, so, das war früher bei uns halt das Ding so. Yeah. War ich auch nicht, so ein, zwei Mal, aber ich habe da halt nicht so reingepasst und ich saß halt zu Hause und ich habe WoW gespielt. Mhm. Ganz, ganz viel, was sehr besorgniserregend für meine Eltern war. Aber da habe ich auch schon, ich habe auch WoW gespielt, weil ne, du kannst dir da so eine Gilde zusammenbauen. Also du rekrutierst andere Menschen, dann sprichst du mit dem im Teamspeak, dann macht ihr zusammen Bosskämpfe. Und das war schon diese Struktur. Eigentlich hatte ich da quasi wie eine Firma und Mitarbeiter. Und ich habe gesagt, du machst das, du machst das. Das habe ich schon immer so gemacht. Und ich glaube aber, dass ich so ein bisschen, weil ich mich nicht so damit identifizieren konnte, was in meiner Familie abgegangen ist, bin ich sehr in das andere Extrem gegangen. Mhm. Ne? Ich habe gesagt, irgendwie fühle ich mich da gar nicht wohl. Ich fühle mich da immer so ein bisschen alien. Also mache ich genau das andere. Und da habe ich mich halt drin wohlgefühlt. Und das habe ich halt so ein bisschen nachverfolgt. Halt immer das Gegenteil zu machen. Vielleicht dann auch irgendwann aus Trotz so ein bisschen. Und das hat mich dann halt in die Bahn gelenkt. In der Schule war ich nicht gut. Mein Abitur ist 3,7, ist nicht gut. Ich war auch nicht viel da. Ich habe lieber zu Hause WoW gespielt. Aber ich wusste schon immer, ich habe auch schon immer in der Schule gedacht, so, ich will irgendwas später machen, wo ich irgendwie eine Präsentation jemandem zeige. So, das war immer in meinem Kopf. Und dann habe ich immer gemerkt, okay, das könnte so Werbeagentur sein. Habe ich geguckt, okay, was kann ich studieren? Mein NC ist eh zu scheiße. Das war 1,2, brauchte ich, habe ich eh nicht. Okay, dann muss ich auf eine private Uni. Das heißt aber, ich muss nebenbei arbeiten, weil das kann ich mir jetzt nicht so finanzieren. Mhm. Meine Oma hat mir auch irgendwie 100 Euro im Monat dazugegeben, aber die Uni war 800 Euro im Monat. Bin ich dann nebenbei irgendwie 35 Stunden arbeiten gegangen. Ich habe mir meinen Plan schon so hingelegt. Ich wusste schon immer, wo es hingeht, aber nicht, wie es am Ende wirklich aussieht. Mhm. Also es ist einfach so passiert.
Ja. Ja, ja, das sagst du oft so. Du bist so, ja, irgendwie ist es dann gekommen und ja, man denkt dann automatisch, oh boah, die hat es bestimmt leicht gehabt. Aber wenn ich jetzt so höre, was du erzählst, ja, das ist ja ein bisschen wie, als hättest du so einen Motor gehabt in dir, schon als,
ja,
Kind, das die ganze Zeit arbeitet und du bist so nur am Output suchen.
Ja,
so,
ja.
Wo kann ich das rauslassen?
Ja, genau. Ich hatte immer dieses innere, ich will was machen, mhm, ich will mich weiterbilden, ich will organisieren und dann habe ich halt immer irgendwelche Outlets gefunden. Ne? Ja. Und das Gaming hat mir sehr dabei geholfen.
Was, ja, ist so das Besondere am Gaming?
Bei WoW war es halt wirklich diese Gruppendynamik. Mhm. Ne?
So,
und dass du halt Zugehörigkeit,
auch,
mhm, die mir sonst sehr schwer gefallen ist, weil ich bin halt nicht in Clubs gegangen, ich, mhm, bin nicht in Shisha-Bars gegangen und da waren aber Leute, die genau dieselben Interessen hatten. Und wir hatten alle die ganze Zeit Interessen, nicht nur just for fun was zu machen, sondern wir wollten was erreichen. Mhm. Ne? Wir wollten den Boss besiegen als erste Gruppe auf dem Server.
Ja.
Und das ist schon so, wir wollten zusammen was schaffen und wir mussten dafür ein Team sein. Und das hat mir schon immer gut gefallen, die kleinen Schritte dahin zu planen. Es ist genau derselbe Job wie heute.
Ja.
Ich habe schon immer dasselbe gemacht und immer wollte ich das irgendwie machen und habe meine Wege gesucht. Ja.
Ja, ich hätte auch jetzt gefragt, so, machst du das immer noch? Also,
leider nicht. Das ist irgendwann vorbei und es ist so schrecklich, dass man nicht weiß, wann der letzte Tag ist. Weißt, mhm, du, irgendwann schließt du dieses Spiel,
ja,
und das war der letzte Tag von dieser Era und du weißt es einfach nicht.
Ja.
Und das war wahrscheinlich die beste Zeit meines Lebens, WoW zu spielen, wirklich.
Krass.
Weil du da auch noch alles so, du hast ja keinen Druck, ne? Du saßt ja zu Hause in,
ja,
deinem,
ja,
Zimmer,
voll,
und nichts war im Leben los und du hast einfach nur das gemacht, was dir Spaß gemacht hat.
Ja.
Und musstest keine Rechnungen bezahlen oder sonst,
ja,
was.
Ganz angenehm.
Ja. Ja, aber wirklich. Und heute ist es halt dann zu belanglos, ne?
Ja.
Jetzt mache ich es halt in Real Life jetzt nicht mehr.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen,
ja,
also du machst ja das, was du im Spiel gemacht,
genau,
hast, in echt mit,
ja,
Verantwortung, los.
Ja. Ja.
Und scheinst ja auch sehr gut darin zu sein.
Ja.
Was wäre so der nächste Step? Machst du das jetzt einfach weiter, bloß in einem,
ja,
anderen Gewand?
Ja, ich will nicht mal den nächsten Step. Weißt, ich habe
einfach
so
das halt.
Ich habe, okay, auch schon vor 5 Jahren gesagt, ich könnte so jeden Tag meines Lebens weitermachen.
Mhm.
Also wirklich auch bis ich 70, 80. Ich habe jetzt auch nicht, ich will nicht auch in Frührente gehen. Mir macht das so Spaß. Ich habe schon immer den Drang, mich weiterzuentwickeln. Das heißt aber nicht, dass ich größer werden muss. Also ich habe jetzt auch angefangen, nebenbei wieder zu studieren. Studiere jetzt Personalmanagement. Also sowas macht mir total Spaß, mich weiterzubilden. Auch jetzt, dass ich irgendwie mehr Podcasts mache oder Panel Talks. Das habe ich früher gar nicht gemacht. Ich bin eine sehr introvertierte Person, ne, ich war Gamerin, so,
mhm,
ich war die, die zu Hause sitzt, introvertiert, schüchtern, und aber so aus meiner Komfortzone rausgehen, macht mir schon Spaß,
mhm,
und ich mag Zeiten, wo man struggelt,
mhm,
ich finde das immer
nice. Weil du
dann
wächst halt.
Ja,
so,
und ich sehe das immer und ich bin auch gerade in der Lebensphase, wo es sehr, und für alle meine Mitarbeiter auch, ich mache den Megadruck, aber wo ich mich entwickle,
mhm,
und dann müssen sich halt auch alle mitentwickeln und das ist auch gerade für alle schwer, aber ich liebe so Phasen.
Mhm.
Das ist das Schöne.
Ist es nicht so bei Freundschaften dann immer schwierig, wenn du dich weiterentwickelst und, also hast du dadurch Freunde vielleicht auch verloren?
Ja, total. Aber das ist schon mein Anspruch. Ich bin da sehr radikal. Wenn ich mich entwickle, müssen meine Mitarbeiter, mein Partner, meine Freunde sich mitentwickeln.
Mhm.
Und wenn nicht,
dann
sind die halt weg.
Halt so.
Ja, es bringt halt nichts.
Mhm. Wie ist es, also ich würde nochmal auf diese Männerdomäne,
mhm,
ja, zurückgehen, weil das auch immer so ein bisschen in dem Podcast ist, ne, wie geht man da um und so. Du,
ja,
scheinst eine sehr selbstbewusste, schlaue,
mhm,
Frau zu sein. Und ich denke an sich, so, du weißt, was du machst,
mhm,
ne? Aber du hast bestimmt auch, ne, in,
ja,
deinem Leben, mhm, Herausforderungen gehabt, neben,
mhm,
dem alles kommt und der irgendwie, ja, ich mach,
ja,
wo sozusagen gegenüber die Welt dir schon spiegelt, so, nee, irgendwie passt mir das jetzt nicht, wie du dich hier verhältst.
Ja.
Hast du ein Beispiel, was dich so richtig geprägt hat, wo du gesagt hast, boah, da musste ich echt strugglen und nochmal in mich gehen und reflektieren und gucken, wie ich mit sowas umgehe?
Bezogen auf Männer und
ja, bezogen,
ja,
auf,
mhm,
dass du eigentlich alles mitbringst.
Ja.
Aber aufgrund von Äußerlichkeiten.
Ja, also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich habe es viel leichter als andere Frauen, weil ich groß bin. also es hört sich jetzt total doof an, aber dadurch, dass ich 1,83 bin, werde ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich werde nicht direkt in die Frauenkategorie gesteckt, weil ich bin nicht klein und süß, ne, sondern da kommt halt schon eine Erscheinung in den Raum und boah, die ist mega groß und vielleicht könnte die mich auch umhauen oder keine Ahnung, ich kickboxe ja auch, weißt du, das ist halt so, das ist schon mal eine andere Layer, deswegen glaube ich, habe ich es viel einfacher und ich kann mich auch gut artikulieren, ich bin so ein gutes soziales Chamäleon, du merkst mir nicht an, dass ich introvertiert bin, ich kann das gut überspielen, das heißt, ich bringe sehr viel Privilegien mit, um das zu covern. Mhm. Deswegen ist es für mich schon mal sehr viel einfacher und dann aber umso prägender, wenn ich gegen so eine Wand laufe, weil ich denke, boah krass, wenn selbst ich gegen diese Wand laufe. Und da hatte ich einen sehr, sehr prägenden Moment in meinem Leben und das war, als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe. Da war ich 20 und da wusste ich noch gar nicht, ich weiß auch jetzt nichts, aber da wusste ich gar nichts über Selbstständigkeit und ich habe gedacht, okay, scheiße, bevor ich das einfach alles mache, keine Ahnung, was Steuern sind, ich weiß gar nichts, habe ich meinen damaligen Vorgesetzten in der Agentur gefragt, ey, hast du Bock, das mitzumachen? Mhm. Und der war 36. Und das war ein Mann und wir haben in der Agentur mega harmoniert. Ne? Wir waren immer bis 3 Uhr morgens im Büro, wir haben alle Pitches zusammen gemacht, wir haben alle Pitches gewonnen. Wir waren so mega das Dreamteam auf der Arbeit. Und ich habe ihn gefragt, hast du Bock mitzumachen? Er hat gesagt, ja. Und wir haben auch vorher abgesteckt. Ich habe gesagt, guck mal, ey, ich mache Management, ich mache das, wofür ich gefragt wurde von dem Künstler, weil mich hat damals ein Künstler gefragt, willst du Managerin sein? Ich so, ja. Und du mach irgendwie deine Kompetenz. Und der so, ja, ich mach, keine Ahnung, Apps und sonst was. Mhm. Und es war so mega klar, wer was macht. Und es hat doch gar nichts miteinander zu tun. Es waren so verschiedene Services, die wir angeboten haben. Und dann in dem Moment, als wir den Vertrag unterschrieben haben, hat sich diese Dynamik so krass geschiftet. Und ich glaube, das hatte viel damit zu tun, weil vorher war mein Vorgesetzter und auf einmal waren wir auf Augenhöhe. Mhm. Und auf einmal war er auf Augenhöhe mit einem 20-jährigen Mädchen, wo er wusste, die hat keine Ahnung und deswegen hat die mich auch dazugeholt. Mhm. Aber dieses 20-jährige Mädchen wurde von dem Künstler gefragt, willst du meine Managerin sein? Ja, um die geht's hier. Und anscheinend hat die irgendwas, wieso die Leute mit ihr arbeiten wollen. Mhm. Und das hat so einen Power, so einen Dynamic-Switch für ihn gemacht, womit er, glaube ich, gar nicht klarkam. Und der war in der Agentur immer sehr, Kim, du machst das super und mach das alleine und pitch das alleine. Und in dieser Konstellation von der Firma wollte er in jedem Call dabei sein. Ich durfte keine Meetings alleine machen. Ich sollte auf WhatsApp blaue Haken anmachen. Ich musste zuletzt online anmachen. Und der hat mir wirklich so Wall of Text geschrieben, wieso das. Er hat natürlich nicht gesagt, weil ich dich kontrollieren will. Ja, er hat gesagt, es ist wichtig für den Künstler, ein Signal zu senden, wann du die Nachricht liest. Und deswegen musst du blaue Haken haben, damit der Künstler sich wohlfühlt und sonst was.
Er hatte schon Künstlererfahrung.
Nee. Klassiker, ne? Nee, gar nicht. Und er hat aber immer 1000 Gründe gefunden, wieso das jetzt wichtig ist und versucht so, weil er halt so, ne, war 36 und dachte, er kann sich besser artikulieren und das irgendwie zurechtreden. Mhm. Das zieht aber eigentlich bei mir nicht, weil ich bin nicht doof, ne, ich check das schon, was du da machst. Und der hat dann auch so meine E-Mails immer gelesen und ich habe so gesehen in meinem Postfach, E-Mail ungelesen, also E-Mail gelesen, wieder ungelesen, ne. Und ich auch so, ey, voll komisch in meinem Postfach, die E-Mails werden so ungelesen, weißt du, woran das liegt? Ich wusste natürlich, dass der meine E-Mails liest, aber ich wollte ihm so ein bisschen netter das verkaufen, ihn drauf hinweisen und der hat mich halt immer für doof verkauft und gesagt, ey, das ist ein Serverfehler. Irgendwann hatte ich auch, ich hatte eine E-Mail rausgesendet an jemand ganz anderen und habe so einen Bouncer bekommen, E-Mail konnte nicht zugestellt werden, weil Postfach voll und das war so auf seinen, ich sag mal, sein Streetname, ne, man hat ja manchmal noch so einen anderen Namen, den man benutzt. Das war so sein Streetname, @web.de. Und ich so, komisch. Ich habe dem und dem eine E-Mail geschrieben, aber es kam zurück, dass dein Postfach voll ist. Kann das irgendwie sein, dass aus Versehen eine Weiterleitung von allen Mails, die ich sende, in dein Postfach geht? Oder ist das, also, ja, das muss irgendwie ein Serverfehler sein oder keine Ahnung so, ne? Und ich habe das damals schon gecheckt und da habe ich schon gemerkt, krass, also da ist jemand, der will mich kontrollieren. Und ich lasse das sogar mit mir machen. Weil, ob ich jetzt blaue Haken an habe oder nicht, es juckt mich nicht. Also ich mache das einfach an, wenn du damit glücklich bist, fein, es interessiert mich nicht. Vor allem war ich immer der Auffassung, wenn er gute Arbeit macht und wenn die Firma läuft, dann, mein Gott, gebe ich dem halt seine Kontrolle, was er braucht und dann ist fein, weil ich habe damals auch nicht so weit gedacht, wo kann das hingehen oder was sagt das über ihn aus und wie ist er dann vielleicht in anderen Bereichen.
Ja, du warst halt auf deine Arbeit fokussiert.
Ja, und ich war halt auch 20 und hatte noch nicht so diese Lebenserfahrung. Und irgendwann kam der Moment, wo das alles so gecrumbled ist, wie es dann immer passiert, wo ich dann gemerkt habe, der macht gar keine gute Arbeit. Und er hatte eine Künstlerin betreut und die kommt zu mir und die hat gesagt, es ist eine Katastrophe und ich habe extra nichts gesagt, weil ich dachte, ihr versteht euch so gut und so. Und da habe ich gesagt, okay, ich muss hier raus, weil jetzt fällt sogar noch das Einzige weg, wieso ich das mitmache. Und dann habe ich versucht rauszugehen und der wollte mich nicht rauslassen. Der hat mich in einem wir saßen in einer, ich habe ihm das gesagt am Telefon, was schon mega schwer für mich war, irgendwie so einen 36-jährigen Mann anzurufen und für mich einzustehen. Das war das erste Mal, wo ich richtig krass für mich einstehen musste. Und ich war damals auch schon im ersten Burnout und habe das aber auch nicht so richtig gemerkt. Das war dann alles sehr viel auf einmal. Und ich habe gesagt, ey, ich muss hier raus. Erstens deswegen, zweitens, weil ich habe Burnout. Mir geht's nicht gut. Das ist, wir betreuen 16 YouTuber, wir sind zu zweit, wir machen alles für die Buchhaltung, alles, es geht nicht. So. Und der hat dann erstmal gesagt, ja, so, und das dachte ich schon, wenn man irgendwie so, ja, man kennt das ja später aus Toxic, das bleibt ja nicht bei einem Ja. Da brodelt nur irgendwas. Dann waren wir auf einem Weg zu einem Meeting und dann hat er so das Auto abgeschlossen, so wie er nicht drin war. Ich saß aber Gott sei Dank mit meinem damaligen Partner drin, weil der hat schon gesagt, ich lass dich nicht alleine mit dem. Der hat schon so gemerkt, da ist irgendwas nicht richtig. Und dann hat er gesagt, nee, du kannst nicht gehen. Ich so, wie, ich kann nicht gehen? Also, nee, du kannst nicht gehen. In der Ehe kann man auch nicht sich einfach scheiden lassen. Ich so, literally schon. Also, nee, du kannst dafür nicht gehen.
Anwälte.
Ja. Und dann hat er aber so richtig angefangen, so zu sagen, ey, das geht nicht. Und wir haben gesagt, wir machen das zusammen. Und du kannst nicht einfach von Situationen wegrennen. Und du musst, der hat richtig krass angefangen, mich versucht zu guilt-trippen und so emotional zu manipulieren. Mhm. Und das war so schwierig für mich. Und ich saß da und ich dachte so, wieso denkt er, dass er das mit mir machen kann? Weil, was ist an mir, dass er denkt, dass er das mit mir machen kann? Und hat er auch gesagt, du bist ein 20-jähriges Mädchen und du kannst das nicht alleine und hat so versucht, mir das einzureden. Und ich glaube, dass das bei vielen Frauen, die ich auch kenne, und ich kenne auch einige, bei denen das gezogen hätte. Die hätten gesagt, ja fuck, ich bin echt eine 20-jährige Frau, was mache ich hier eigentlich? Ja, bei mir hat das nicht gezogen, aber das war sehr schwer für mich, dem Stand zu halten. Und ich bin auch so ein Mensch, immer in emotionalen Situationen, wo ich anfange zu weinen, ob es jetzt positiv, negativ, sauer oder sonst was ist. Und ich bin auch mega zusammengebrochen und habe mich dann auch so mega schwach gefühlt. Ich dachte so, ey, der versucht mir hier vorzuwerfen, ich bin ein 20-jähriges Mädchen und meine Reaktion ist, dass ich heule und irgendwie nicht damit umgehen kann. So,
ich bestätige das jetzt auch noch, was er sagt. Ne?
Ja, voll habe ich mich so gefühlt und habe mich dann auch sehr klein gemacht und habe ihm dann auch meine Geschäftsanteile geschenkt. Und das war eine Firma, die damals schon viel wert war und ich hätte bestimmt irgendwie sechsstellig für die Geschäftsanteile bekommen können. Und ich habe auch nicht viel verlangt, weil ich sehr konfliktscheu war.
Sorry, hast du es geschenkt, weil er es so gefordert hat oder warst du in diesem Modus so, lass mich einfach?
Ich wollte gar nichts mehr damit zu tun haben. Mhm. Ich war so abgeschreckt von dieser und ich wollte so schnell da raus. Ich habe gesagt, nimm alles, 15 Künstler, halbe Geschäftsanteile, ich nehme einen Künstler mit. Und ich habe gesagt, bitte zahl mir noch ein Gehalt aus, damit ich die Therapie bezahlen kann, weil ich muss literally in Therapie. Und das war so ein sehr prägender Moment für mich, wo ich habe es ja gut dadurch geschafft und ich bin auch standhaft geblieben, aber das war so schwer für mich, ich musste mich so lange davon erholen und da habe ich gedacht, also das lasse ich nie wieder mit mir und vor allem nicht von einem Mann mit mir machen, vor allem nicht von einem Mann, ich bin besser als der, weißt du, ich bin sogar besser in diesem Job, ich habe alles besser gemacht und ich lasse mich nie wieder so behandeln. Das war so ein sehr, sehr prägender Moment für mich, ja.
Habt ihr nochmal geredet miteinander?
Nee, der hat mich dann überall geblockt. Also wir sind auch, es hört sich jetzt, es klingt, als wären wir mega schlechten auseinandergegangen. Ich bin aber, weil ich so konfliktscheu war, sind wir gefühlt im Guten auseinandergegangen. Ich habe ja gesagt, ey, ich gebe dir alles, alle Künste, alles gut, kein Problem. Ich habe auch nie irgendwo ein schlechtes Wort über ihn verloren. Aber ich glaube, sein Ego war so geisteskrank verletzt, dass dieses 20-jährige Mädchen sich dann auch noch gegen ihn entschieden hat, ihn rejected hat. Und dann nochmal dieselbe Firma alleine aufgemacht hat. Er hat mich dann überall geblockt und wir hatten noch paar Mal, weil wir immer noch in derselben Branche arbeiten, ganz wenig miteinander zu tun. Das waren auch keine schönen Erfahrungen. Also jetzt zuletzt vor ein paar Monaten wollte er mich noch mit einem Anwalt verklagen wegen etwas. Dann habe ich
wegen was damals oder was?
Nee, wegen was Akutem, was aber nicht unsere Schuld war. Dann habe ich meinen Anwalt reingeloopt und dann war er ganz nett auf einmal. Das war auch schon wieder so, wieso muss ich einen anderen Mann in Kopie setzen, damit du mich in Ruhe lässt? Wieso reichen meine E-Mails nicht? Und wieso reicht dann nur die Anwesenheit von meinem Anwalt in Kopie, damit du, der musste nicht mal was sagen. Auch wieder so frustrierend, aber ja, also eigentlich, nee, kein Kontakt. Und ich versuche das auch zu vermeiden, weil auch da habe ich wieder gemerkt, ich bin eigentlich so, ich gebe viele weitere Chancen und ich denke so, Menschen verändern sich und Menschen sind nicht, wie sie damals waren. Man muss auch, sowas muss passieren, damit man wächst. Also ich hoffe nicht, dass jemand so eine Story bei mich erzählt, aber ich habe bestimmt auch Sachen gemacht, wo Leute so erzählen würden. Das ist auch okay, aber da habe ich gemerkt, es ist immer noch dieselbe Person und ich versuche mich da auch zu distanzieren, ja.
Ja, ich finde es richtig gut, was du gerade gesagt hast, man muss das erleben, um zu der Person zu werden, die jetzt diese Firma mit diesen Frauen halt gründet, ne?
Ja.
Also ich glaube, hättest du das nicht erlebt, wäre wahrscheinlich was anderes passiert, damit du es lernst.
Ja.
Aber umso härter man auf die Schnauze fällt.
Ja. Und Gott sei Dank hat das keine Konsequenzen für mich. Ja. So, ne? Deswegen, ich bin nie richtig, und du hast ja am Anfang nach den Fehlern gefragt. Da dachte ich, vielleicht war das ein Fehler, die Firmen, die Anteile so zu verschenken. Aber ich glaube, das war gut für meinen Seelenfrieden.
Ja.
Und ich glaube, man muss nicht aus Prinzip immer auf Dinge bestehen. Ich glaube, es geht darum, wie komme ich emotional auch am besten aus der Sache raus, ja, weil ich hätte mich da nicht streiten wollen. Klar. Aber das hat mich sehr viel gelehrt, nicht nur für mich, mir ist das danach nie wieder passiert, also ich habe auch gelernt dadurch, dass immer zwei Menschen zu einer Situation dazugehören. Natürlich kannst du dafür nichts, wenn dich jemand schlimm behandelt, aber du lässt dich auch schlimm behandeln. Das habe ich sehr krass durch die Situation gelernt und ich lasse mich nicht mehr so behandeln. Und wenn vor allem ein Mann, und bei Frauen passiert, ist mir es auch schon einmal passiert, aber bei Männern, wenn die anfangen, mich respektlos zu, bin ich weg aus der Situation. Du kannst mich gar nicht respektlos behandeln, weil ich gehe.
Aber es gibt ja auch Situationen, wo du nicht einfach gehen kannst.
Wenige, ja.
Du hast dir jetzt einen Kreis geschaffen,
genau,
wo du es machen kannst.
Ja, voll.
Ich glaube, es gibt, also es geht ja nur um dich heute, aber wenn wir jetzt so generell reden, gibt es viele Räume, wo man es nicht machen kann. Ne? Das
voll.
Ist dann immer, finde ich, so die schwierigste Situation.
Ja, das merke ich an meinem Team, ne? Weil ich habe das Privileg mittlerweile und ich habe mein Leben so aufgebaut, dass ich mich daraus ziehen kann. Ich habe das nicht nötig. Das haben die meisten nicht und das merke ich an meinem Team und ich muss denen das schon beibringen. Und die dadurch coachen, zu sagen, du darfst nicht so mit dir reden lassen, auch wenn du in dieser Situation bleiben musst. Du musst jetzt, und ich schreibe mit denen, keine Ahnung, das war eine von meinem Team, die war als Tourmanagerin auf Tour. Und da war jemand in dem Team sehr respektlos zu ihr, der Busfahrer tatsächlich. Und ich habe gesagt, du musst jetzt dahin gehen und sagen, du redest so nicht mit mir. Weil du bist die Tourmanagerin und er ist der Busfahrer und er ist der Dienstleister und du bist verantwortlich dafür. Und er kann so nicht mit dir reden. Und ich habe 3 Stunden mit der diskutiert, bis die sich getraut hat, dahin zu gehen. Und hat sie es gemacht und am nächsten Tag hat er sich natürlich entschuldigt und ihr überall einen Stuhl hingestellt und sonst was und bla bla bla. Aber du musst für dich einstehen. Ja, und ich weiß, das kann man auch nicht in jeder Situation und nicht jeder Raum ist auch sicher, um für sich selbst einzustehen, aber ja, wenn es geht, man muss sich, es ist eine sehr große Überwindung.
Ja, ist ja so Grenzen setzen im Endeffekt.
Ja,
ne?
Voll.
So, und ich habe letztens so ein Buch gelesen, es ging genau darum, Grenzen setzen. Und da der Knackpunkt war, wir setzen ja keine Grenzen, weil wir Schiss vor Konsequenzen haben. Das hast du ja damals auch gedacht, dass ich habe jetzt keinen Bock auf den Stress und warum soll ich jetzt, ich mache jetzt einfach diesen Haken und so, ne? So Konflikt bloß nicht reinlassen.
Ja.
Du hättest ja da auch was sagen können.
Ja.
Aber dann hättest du einen Konflikt gehabt.
Ja.
Ja, dadurch, dass du es nicht gemacht hast, hattest du aber sehr lange einen grauen Schleier über deine Arbeit. Hättest du es direkt gemacht und dann die Konsequenzen auch direkt gespürt, wärst du wahrscheinlich viel schneller raus gewesen.
Ja.
Weißt du? Und ich glaube, das ist oft so, auch in einem Meeting oder sowas, oder keiner Freundeskreis, kann es ja auch sein, ne, dass man dann was sagt, oder hier Busfahrer, hätte sie das jetzt nicht gesagt, dann hätte sie die ganze Tour lang den Kopf weg gehabt. Und ich finde den eigentlich viel schlimmer, als einmal diese eklige Situation zu haben. So, ich sag's jetzt, alle sind so, oh mein Gott. Aber danach sind alle respektvoll.
Ja. Aber also erstens muss man einen sicheren Raum haben, dass man es überhaupt machen kann. Wenn nicht, muss man sich jemanden dazu holen.
Ja.
Was die schlimmste Lektion ist, die ich immer allen beibringe, und das ist so schrecklich, dass wenn du dich traust, Grenzen zu setzen, ist noch das Schlimmste, dass danach was Schlimmes passiert, weil du bekommst immer Gegenwind. Keiner freut sich, dass du Grenzen setzt. Du wirst nicht dafür belohnt, dass du Grenzen setzt. Und das ist das Schlimmste, weil für die meisten Personen ist es so schwierig, Grenzen zu setzen. Und dann nach Jahren von Therapie, von Trainieren, trauen die sich endlich. Und dann kriegen sie noch auf die Fresse, weil sie eine Grenze gesetzt haben. Und das dann auch noch auszuhalten, ist das Schlimmste. Und das sage ich immer allen. Erstens, du musst Grenzen setzen, aber glaub nicht, dass sich irgendjemand dafür belohnt, weil du musst danach noch aushalten,
100%.
Dass die Leute sauer auf dich sind, dass die dir Gegenwind geben, dass die defensive werden, dass die dich danach vielleicht noch schlechter behandeln, weil sie die Grenzen nicht akzeptieren wollen. Das ist die härteste Lesson, die man irgendwie lernen muss, dass Grenzen setzen, du wirst halt nicht dafür belohnt.
Ja. Aber du wirst halt nur in dem Moment nicht dafür belohnt.
Genau.
Langfristig hast du mehr davon.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich glaube, also als ich das verstanden habe, habe ich auch, also ich habe immer irgendwie so meinen Mund aufgemacht schon, so, aber als ich das verstanden habe, habe ich mit gutem Gewissen meinen Mund aufgemacht.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, ich habe auch oft, wenn ich meinen Mund aufgemacht habe, auch Nachteile in der Arbeit gehabt. Also
safe.
Das hat meine Arbeit beeinflusst. Hast du ein Beispiel, wo es bei dir auch so war? Was du erzählen kannst, muss jetzt ja keine Namen sein, aber.
Außer, dass man irgendwie Zusammenarbeiten beendet hat, wo ich dann aber ganz froh drüber war. Das und ist lieber ja habe ich Beispiel. Kein Geld und lieber verdiene ich weniger Geld, als mit dem weiter zusammenzuarbeiten.
Vielleicht eine, wo man traurig ist, weil das ist ja das, was Angst macht. Ne? Also wenn ich jetzt jemand bin, der keine Grenzen setzt, mache ich das ja nicht, weil ich einfach Angst vor, ja, dann klappt es nicht, weil ich wollte es so unbedingt und so, ne? Auch wenn es eigentlich einem gut tun würde, dass es nicht klappt. Also in dem Moment checkst du es ja nicht. Ja. Du willst ja, dass es funktioniert. Ja. Hattest du so einen Fall, wo du dachtest so, boah, ich will unbedingt, dass es jetzt klappt. So, und dann ist dir dein Mundwerk dazwischen gekommen sozusagen.
Nee, eigentlich nicht. Aber ich bin auch so, ich gehe auch nicht auf die Knie vor jemanden, ne? Also ich halte das nicht aus, dieses Gefühl. Ich kann nicht, also entweder es klappt so, wie es klappt oder nicht. Ich würde nie, und das ist natürlich auch das Leben, was ich mir aufgebaut habe, da bin ich halt so privilegiert, dass ich mir das leisten kann. So, deswegen hatte ich so einen Moment noch nicht. Ich weiß aber, dass meine Mitarbeiter das auch schon oder mein Team das auch schon erlebt haben. Und für die ist es natürlich viel schwieriger. Die Mitarbeiterin, über die ich spreche mit im Tourbus, die ist erstens 1,54 groß. Die hat Migrationshintergrund. Die hat ganz andere Connections zu, was passiert, wenn ich den Mund aufmache. Was ist in meiner Kindheit passiert? Was ist in meinem Elternhaus passiert, wenn ich den Mund aufgemacht habe? Die wurde komplett anders sozialisiert. Es ist, man macht gar nicht den Mund auf, sondern man ist gastfreundlich und keine Ahnung was. Man sagt gar nichts, man lässt alles über sich ergehen. Und da ist natürlich diese Hemmschwelle, die ich schon habe, obwohl ich so groß bin, obwohl ich sehr viel Raum einnehme. Ich habe schon die Hemmschwelle. Und bei denen die Hemmschwelle ist nochmal so viel größer, zu Recht. Und das ist für die natürlich super schwer. Und die bekommen auch ganz anderen Backlash als ich, ne? Und ich merke das vor allem mit der Körpergröße. Das ist ein sehr großes Thema. Man ist sowieso schon Frau.
Hast du es mal gefragt, dann, so Leute, hat das was mit meiner Größe zu tun? Oder ist es einfach nur deine?
Ich merke ja, dass die Mädels, die viel kleiner sind, dass die da, ne, immer süße, ach du kleine Maus, ach toll, dass du das schaffst, obwohl du so klein bist, ah, kommst du da überhaupt dran? Das ist so dumme Sachen, ne? Ja, das ist auch so, oh, du bist ja noch ein Kind. Oder, ne, weil du einfach kleiner bist oder so, dass du weißt gar nicht, was da für Sachen fallen. Und ich könnte mir das auch niemals vorstellen, wenn ich das nicht miterleben würde, weil mir passiert sowas nicht, dass mich jemand süße Maus nennt oder Kindchen oder sonst was. Das ist einfach nicht. Ja. Also die machen da schon viel durch und die, wenn die dann den Mund aufmachen, bekommen die öfter natürlich auch, die werden halt nicht ernst genommen, ne? Wenn du halt erstens Migrationshintergrund hast in Deutschland und dann auch noch klein bist und eine Frau bist, also viel schlimmer kann es gar nicht sein. Die nehmen dich halt einfach nicht ernst und die machen viel öfter die Erfahrung, dass die Grenzen nicht akzeptiert werden und dass dann auch Konsequenzen davon getragen werden, dass das dann erstens, ach ja, das ist die, die sich sowieso irgendwie aufregt oder die sehr laut ist oder ja, klar, war klar, dass das von der kommt oder so.
Ja, die sind doch alle so laut.
Ja, und die merken schon dann, dass Zusammenarbeiten denen erschwert werden. Ja. Richtig krass.
Also bei mir ist ja genauso.
Ja. Das ist ja, und das ist halt, Gott sei Dank bin ich da und ich kann dann da reingehen und das Privileg, was ich habe, nutzen und sagen, ey, so läuft das nicht, aber auch schrecklich, dass ich da reingehen muss und das machen muss, und dass ich das auch nicht einfach, ich kann nicht einfach das weitergeben, was ich mache, weil es funktioniert einfach für die nicht.
Ja.
Das ist bei denen einfach anders.
Ja, das ist eigentlich auch der Grund, warum ich so den Podcast mache, also unter anderem, weil ich war auch auf so einem Modus, so ich höre mir jetzt Business-Podcasts an ne, und es waren mainly white women so.
Ja.
Ich habe sehr viel gelernt, wirklich. Es war wirklich so, weil ich habe sowas noch nie gehört und war voll begeistert. Aber dann habe ich gedacht, in meinem Alltag passieren aber Sachen, die da gar nicht angesprochen werden. Und deswegen dachte ich so, okay, ich muss Leute finden wie ich irgendwie, die ähnlichen Lauf haben. Und da sind dann diese Themen, also wirklich fast in jeder Folge, die ich mache, kommen diese Themen und denke mir so, ja, ich kenne das. So, das macht voll Sinn. Ich möchte nochmal zu diesem gesundheitlichen Aspekt. Du hast eine, nicht Diskussion, eigentlich eine Auseinandersetzung hinter dir. Du hast was draus gelernt.
Ja.
Da warst du schon in deinem ersten Burnout und der erste ist ja immer so, man weiß gar nicht, was passiert.
Ja,
so, das voll. Ist so, hä, was passiert gerade?
Ja.
Danach ist es nochmal passiert oder mehrmals?
Ja, noch zweimal.
Und bis dahin, dass sich sozusagen Hormone und…
dass ich unfruchtbar war.
Dass du unfruchtbar warst. Also das heißt, du bist jetzt wieder fruchtbar. Es war einfach nur eine Momentaufnahme von deinem…
Die Stresshormone war, ich hatte Milcheinschuss in den Brüsten. Dann denkt der Körper natürlich, du kannst nicht schwanger werden, weil irgendwie denkt er, du bist schon halb schwanger.
Ja.
Und wenn dein Stresshormon auch ein gewisses Level hat, bist du nicht fruchtbar, weil dein Körper empfindet die Situation nicht safe genug, als dass du, macht ja auch Sinn.
Schützt sich selber
ja,
sozusagen.
Macht ja, ja auch voll ja, Sinn. Ja. Ja.
Ich wusste nicht mal, dass das geht.
Ich auch nicht. Ich auch nicht.
Also, ich dachte, das ist wie wirklich so.
Das hat mir eine ganz neue Perspektive auf alles gegeben.
Extrem.
Ja.
Es voll. Ist auch mit so der Grund, warum du gesagt hast, ich will nicht mehr wachsen und ich will das so einfach good life und nur. Oder war das schon davor?
Das war schon davor. Okay.
Trotzdem bist du aber in diese Situation reingekommen.
Also ja, ich bin auch dreimal, also man ja, sollte auch meinen, irgendwann lernt man daraus. Was so ein bisschen die Krux an der Sache ist, umso öfter dir das passiert, desto abgehärteter wirst du ja auch. Mhm. Und der erste Burnout war sehr mental. Also ich war sehr depressiv, ich war auch irgendwann suizidal und ich dachte aber, ja gut, ich bin halt depressiv, ich bin halt suizidal, ich habe nicht gecheckt, dass das mit der Arbeit zusammenhängt. Mhm. Das war
was
sehr.
Was dachtest du, mit was das zusammenhängt?
Ich dachte, ich habe Depressionen.
Einfach ist eine Krankheit.
Ich habe auch nicht gecheckt, dass Depression ganz oft ein Symptom ist von etwas. Und ich dachte so, ich bin einfach geboren, meine Brain Chemistry ist off und ich habe Depression. So. Und damit muss ich jetzt leben. Mhm. Weil das habe ich auch schon so, dieses Thema irgendwie seit der Scheidung meiner Eltern in der Jugend, seitdem war das irgendwie präsent. Und ich dachte, gut, das kommt jetzt einfach wieder und das ist halt so in meinem Leben. Und danach, seitdem bin ich aber sehr mental abgehärtet. Und das ist mir nicht nochmal passiert, dass ich durch Stress depressiv geworden bin. Mhm. Der zweite Burnout war dann halt wirklich Blutwerte und sowas. Ne? Das ist etwas, das hätte ich niemals, das habe ich nicht gemerkt. Ich habe mich topfit gefühlt und habe das dann erst an den Blutwerten gemerkt. Also es ist halt, das sucht sich halt immer einen anderen Weg. Mhm. Ne? Weil, und jetzt achte ich halt sehr auf irgendwie Ernährung, Sport und sonst was und meine Blutwerte, ich check die alle 3 Monate und wenn, und jetzt habe ich das Mentale oben und das Körperliche oben und wenn ich jetzt trotzdem weiter, wahrscheinlich findet es irgendeinen anderen Weg, ja, also das findet immer irgendeinen Weg, du kannst es nicht austricksen, diesen Stress, egal wie gut du versuchst, alle Bälle oben zu halten und deswegen ist es halt, deswegen bin ich halt auch immer wieder in den Burnout gefallen, weil ich dachte, okay, ich habe ja jetzt das, meine Mental Health im Griff. Dann geht's aber auf die Physical Health. So, und jetzt habe ich das im Griff. Und wo geht's jetzt denn? Irgendwo wahrscheinlich trotzdem. Deswegen war das schwer für mich, das so in Schach zu halten.
Das heißt, diese Angst ist immer noch da, ja, dass es kommen kann?
Ja, die Angst ist immer noch da. Ich meine, du kennst es ja selbst. Du hast einfach manchmal Hochphasen in der Arbeit. Natürlich kannst du auch sagen, ich kündige und ich gehe. Und selbst ich könnte sagen, ich mache das nicht mehr. Aber das gehört ja auch dazu. Und man zieht auch durch. Und immer wenn ich durchziehe, denke ich, dann in diesen Phasen wirklich alle 2 Tage daran, ist es jetzt heute zu viel? Ist es jetzt heute zu viel? Kommt das jetzt wieder? Mhm. Schlummert irgendwas, was ich nicht weiß? Also ich denke wirklich, ich habe auch irgendwie das Thema HPV, was ja irgendwie jede Frau mal in seinem Leben durchmacht, was auch irgendwie irgendwann wieder verschwindet bei mir nicht seit Jahren, weil mein Immunsystem nicht stark genug ist, weil ich halt sehr viele Stresshormone habe. Und ich denke dann so, okay, wird jetzt der HPV zu Gebärmutterhalskrebs? Das denke ich dann wirklich, weil das ist ein reales Thema für mich und mir fällt es dann auch schwer weil ich fühle mich nicht übermäßig gestresst. Mhm. Aber ich habe gelernt, nur weil ich mich nicht so fühle, heißt es nicht, dass mein Körper nicht übermäßig gestresst ist. Das heißt, ich habe gar keinen Maßstab, um zu merken, ist es zu viel oder nicht. Und das beschäftigt mich auf jeden Fall. Es ist eine konstante Angst auf jeden Fall.
Ja. Das heißt, du hast so ein bisschen Disconnect zu deinen Emotions und körperlichen Empfindungen.
Ja, also ich hatte das auch ganz krass, meine Blutwerte so schlecht waren, musste ich auch lernen. Ich hatte einen Ernährungsberater und wir haben so angefangen, dass ich mir einen Wecker stellen musste zum Essen, ne? Weil ich hatte keinen Hunger, ich hatte keinen Durst, ich musste nicht auf Toilette. Also ich war auf so einem Level, wo meine Bedürfnisse, ich habe die einfach so runtergeschraubt, weil ich wollte halt arbeiten. Mhm. So, und ich wollte halt wirklich arbeiten, weil es mir halt wirklich Spaß macht und ich will halt vom iMac sitzen und weitermachen und nicht irgendwie Essenspause machen. Das nervt mich, dann komme ich halt aus dem Flow raus. Und
das klingt wie, als wärst du auf Ritalin die ganze Zeit.
Was passiert, wenn ich Ritalin nehme, ist die Frage. Gott sei Dank bin ich da gar nicht, habe ich noch nie Drogen zu mir genommen. Aber meine Bedürfnisse waren eine Zeit lang komplett abgeschalten. Und ich habe da auch gar keinen Sport gemacht. Und ich habe auch mein ganzes Leben keinen Sport gemacht. Ich bin damit auch nicht aufgewachsen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir in der Familie. Also mir wurde jetzt nicht beigebracht, Sport und Ernährung ist wichtig. Mhm. So, wir haben auch damals jetzt nicht so viel Geld gehabt, dass irgendwie mega gesunde Sachen, sondern meine Mama war halt arbeiten, mein Papa war arbeiten. Dann habe ich halt einen von Aldi diese Cheeseburger in dieser Plastikverpackung in die Mikrowelle geschoben. So, und morgens Kellogg's gegessen, was nur Zucker ist. Das war nie ein Thema bei uns, dass es wichtig ist. Und ich habe auch, bis ich irgendwie dann 25 war, gar keinen Sport gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, okay, als das Burnout war, ich muss mit meinem Body in touch sein. Ne, ich sollte schon irgendwie ein Hungergefühl bekommen, ich sollte schon Durst bekommen und ich sollte auch das Gefühl bekommen, dass ich Sport machen muss. Das habe ich heute. Das ist besser geworden. Das war eine sehr harte Zeit für mich, das durchzumachen, auch Sport zu machen. Richtig schlimm, wenn du das noch nie gemacht hast und noch nie also ich saß ein Jahr da, ich habe viermal in der Woche gekickboxt und ich habe immer die Leute nachgefragt, ey, macht ihr das freiwillig? Fühlt ihr euch gut
danach? Viermal die Woche, ein Jahr lang hast du durchgezogen.
Ja.
Wow.
Ja. Und Kickboxen ist auch schon.
Ja, safe.
So.
Jetzt kein Yoga.
Ja, ja, genau. Und ich saß immer danach, ich so, Leute, ey, macht ihr das echt frei? Fühlt ihr euch gut? Wann kommt das bei mir? Weil ich fühle mich scheiße, ich will nicht hinkommen, ich hasse es hier, so. Und ich war da halt nur mit Leuten, die da alle freiwillig halt hingehen, so, ne? Die haben alle Spaß daran. Yeah. Das war schon eine surreale Erfahrung. Mittlerweile spüre ich meinen Körper. Also, das ist besser. Aber mir fällt es immer noch schwer einzuschätzen, habe ich jetzt Magenschmerzen, weil ich Magenschmerzen habe, oder ist das jetzt ein erstes Burnout-Symptom? Habe ich jetzt Migräne, weil man halt mal Migräne hat, oder ist es jetzt das zweite Burnout-Symptom? Weil so ist bei mir der Verlauf. Erst bekomme ich Magenschmerzen, dann Migräne, dann eine Panikattacke. Spätestens bei der Panikattacke checke ich es aber immer, weil die bekommt man eigentlich nicht casual.
Ja, stimmt. Ja. Also Bauchschmerzen, Kopfschmerzen kann man
vor allem
casual.
Als Frau Bauchschmerzen ist halt, du ignorierst es halt eh immer. Ja, ist halt voll. Eh immer was los.
Aber ich glaube, ich habe einen guten Connect zu meinem Körper, aber auch einfach, weil ich lange getanzt habe. Also,
siehst du, das verfolgt mich übrigens in meinem Leben, tanzen.
Ja. Yeah.
Meinem Leben verfolgt mich die ganze Zeit, dass ich weiß, ich muss auch irgendwann tanzen. Das ist so mein nächster Step aus der Komfortzone, weil ich connecte immer mit Leuten, die, meine Therapeutin war zufällig Tanztherapeutin. Die hat gesagt, du musst tanzen. Ich so, ich will nicht tanzen. Mein Kickbox-Lehrer war zufällig gleichzeitig Tanzlehrer.
Geil.
Jetzt sitzt du hier und sagst, ey, ich bin voll mit meinem Körper, weil ich habe voll lang getanzt. Und ich so, ja, Leben, ich weiß, ich muss tanzen, aber ich will noch nicht.
Zeichen, hallo.
Ja, aber ist es wirklich so? Das kommt immer wieder in meinem Leben hoch. Ich glaube, das wird auch so ein bisschen noch ein Schlüssel für mich sein, meinen Körper noch mehr zu spüren und noch mehr zu mir zu finden, tanzen. Ja. Weil das ist einfach, vor allem für Frauen, glaube ich, ein sehr großes Tool.
Ey, du bist ja schon in Musik drinne.
Ja,
weißt du? Und tanzen geht ja
life
nicht
ohne Musik. Life is pressuring me. Ja.
Also ich glaube, vor allem, wenn du auch ein Mensch bist, der Musik liebt, weißt du, und auch Gefühle dabei empfinden kann, dann das nochmal auszudrücken mit dem Körper, das ist ein gutes Training, glaube ich.
Ja.
Also ich merke, ich habe das früher bei den Kids gemerkt, die ich unterrichtet habe, die Mädels, die können auch weinen danach, ne?
Ja.
Also das ist so, irgendwann merken die so, das schlummert, die haben ja auch ihre Probleme.
Ja.
Dann schlummern da Sachen, die kommen raus. Wo die selber nicht wussten.
Ja, du bewegst ja auch viel dein Becken, da sitzt auch viel Trauma und das ist schon wichtig zu tanzen.
Das heißt, okay, let me know, wenn du angefangen hast.
Ja.
Dann machen wir mal eine Session zusammen.
Ja.
Aber Tanztherapeutin ist auch nice. Nicer Job auf jeden Fall.
Ja, ich habe es ja auch nicht gefragt, wie ich mir das vorstellen kann. Ich wollte es auch einfach nicht.
Ja.
Aber diese Leute begegnen mir immer wieder.
Ja. Wie fühlst du dich jetzt? Wo stehst du gerade? Wie geht's deinem Körper? Wie geht's deinen Hormonen? Wie geht's deinem Bauch, deinem
meine,
Kopf?
Mein Blutbild ist gut.
Okay.
Ja, also alle Hormone, bei denen auch die Ärzte gesagt haben, da musst du jetzt irgendwie einen Cholesterinblocker nehmen oder sonst was, das ist alles wieder im Lot. Da waren die Ärzte auch geschockt, also auch wieder mal so Disclaimer in seinem Kopf, ne? Ärzte wissen auch nicht immer alles und sowieso nicht, auch bei dieser ganzen Krankheitsgeschichte, ich musste mir alles selbst zusammensuchen und dem Arzt sagen, habe ich vielleicht das, ist es vielleicht das, können wir das probieren. Also das ist alles gut. Ich hatte jetzt auch letztens meinen Termin, um Eizellen einfrieren zu lassen.
Oh, das ist ein interessantes Thema.
Ja.
Hau raus. Ja. Wie war das?
Das
was macht man da? Also ich habe nur auf TikTok ein Video gesehen, wo eine so richtig schlimme Tage hatte und ich war so.
Ja,
boah,
weil die Hormonkur dann davor gemacht hat.
Yeah.
Ja, du spritzt dir halt Hormone, damit die Follikel halt stark wachsen und dann entnommen werden können. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich hatte jetzt das Vorgespräch und habe schon mal eine Blutabnahme gemacht. Sehr teuer.
Mhm.
Ja,
wie viel
also
zahlt man da?
Der ganze Prozess wird mich jetzt 6.000 kosten und dann pro Jahr 200 €, dass die eingefroren bleiben. Und es ist ja nur die Backup-Lösung, ne? Also selbst wenn du dann, ich möchte vielleicht Kinder in 2-3 Jahren und würde es dann erstmal auf dem natürlichen Wege probieren und wenn es dann nicht klappt, dann würde man auf die Eizellen zurückgreifen. Mhm. Aber das hat mir natürlich im Leben schon gezeigt, ich war 25 und nicht fruchtbar und das war schon so ein Schlag in die Fresse, wo ich so dachte, krass, ich bin eine 25-jährige Frau, ich dachte immer, egal was, auf jeden Fall bin ich fruchtbar.
Mhm.
Egal was schief geht im Leben, eigentlich bin ich, also das war für mich so Prime of Frau sein, ich müsste eigentlich fruchtbar sein. Und dass ich dann nicht fruchtbar war, das war schon, das war krass und das war ein krasser Weckruf für mich. Auch, ich wollte noch keine Kinder, aber ich hätte schon gerne irgendwann Kinder und es war krass. Und ich dachte, okay, ich möchte jetzt, mir geht's gerade gut, ich möchte Eizellen einfrieren lassen, weil ich weiß nicht, was passiert. Ist aber auch irgendwie komisches Gefühl, dass man es macht, ne, weil das ist irgendwie so ähnliches Gefühl, als ich Rente abgeschlossen habe, private Altersvorsorge, weil ich dachte so, damit gebe ich zu, dass ich nicht Multimillionärin werde. So, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ja,
so, wenn ich Eizellen einfrieren lasse, manifestiere ich mir, dass ich vielleicht
nicht... Das ist mein Problem.
So, das fühlt sich schon komisch an. Aber mittlerweile bin ich auch über die Altersvorsorge glücklich und sehe das nur als Grundbaustein. Ja. Ich weiß, wenn ich ins Rentenalter gehe, habe ich mindestens, keine Ahnung, 2000 netto und alles darüber ist ja super, aber ich habe schon mal das.
Ja.
Und so sehe
Plan
ich das.
Plan B einfach.
Genau. Ja, nicht mal Plan B, aber ein Baustein deines Plan A's.
Okay, ja, so klingt es auf jeden Fall besser.
Genau, und so versuche ich das mit Eizellen einfrieren auch so ein bisschen zu sehen.
Ja. Ein guter Ansatz, weil das ist auch mein Mindset ist das, was mich hält, so das nicht zu tun. Weil ich denke, wenn ich schon so denke und alles so vorbereite darauf, dass es dann nutzen kann, ist so.
Aber dann hat das Leben mir eine Schelle gegeben und dann dachte ich, okay, bringt auch nichts. Ja.
Krass. Okay, das heißt, du hast jetzt einen Termin und, also ich will dich gar nicht sehr ausfragen, aber das ist, glaube ich, interessant, auch so für Mädels so Richtung 30, ne?
Ja, es wird dann irgendwie bei der, die gucken jetzt meine Blutwerte, ob alles okay ist und dann würde es bei der nächsten Periode dann losgehen, dann komme ich da hin und dann muss ich, glaube ich, alle 2-3 Tage vorbeikommen. Nee, die geben mir eine Spritze mit, eine Hormonspritze, die spritze ich mir dann jeden Tag. Das ist auch, ich habe auch schon mal so eine Spritze, nicht eine Hormonspritze, aber so eine ähnliche benutzt, das ist auch nicht schlimm. Beim ersten Tag hat man Hemmungen, aber danach ist das einfach so eine ganz kleine Nadel und es tut auch gar nicht weh und es ist auch voll easy. Und dann macht man, glaube ich, sehr viel hormonell durch. Und dann geht man da hin und dann wird es entnommen in so einer, dieselbe Narkose, die du bei der Magenspiegelung hast. Also es ist nur so 10 Minuten, bekommst nichts mit, fühlst dich mega, wenn du aufwachst. Also Magenspiegelung war die beste Erfahrung meines Lebens. Ich bin aufgewacht, ich dachte mir so, wow, was ist das denn?
Die Vollnarkose meinst du?
Ja, ich saß, also das ist, wie heißt es denn, Propofol oder so, das ist das, woran Michael Jackson gestorben ist.
Ah, okay.
Ich kann es verstehen.
Yeah.
Als ich dann aufgewacht bin nach der Magenspiegelung, ich war noch so mega high. Ich so, ey, benutze das auch mal privat? Das ist ja, man hat ja kein Problem mehr im Leben, wenn man das benutzt. Das ist ja crazy.
Ja,
das bekommst du dann und dann werden dir die Eizellen entnommen. Und dann, ich glaube, die entnehmen dir irgendwie 200 und dann gucken die, was übrig bleibt und frieren ein, was die davon nutzen können, welche groß genug sind. Nicht alle sind groß genug. Und frieren dann die am größten sind und am vielversprechendsten ein. Und dann von den Eingefrorenen, wenn du die dann auftauchst, überleben halt auch nicht alle. Das heißt, es kann auch sein, dass du mehrere Runden machen musst. Vielleicht hast du gar nicht genug Eizellen, nicht genug große. Vielleicht ist irgendwas. Vielleicht passiert, also viele Frauen müssen mehrere Runden machen. Ja. Aber die sind im Preis dann schon inklusive.
Immerhin.
Ja, immerhin. Ja.
Okay, und wenn du jetzt schwanger werden willst und diese Zellen, die werden dann, ne?
Die werden aufgefroren.
Genau.
Und dann braucht man Spermium. Ne?
Okay, die werden
vielleicht
aber extern befruchtet sozusagen und dann bei dir eingepflanzt.
Das ist total interessant, das wusste ich auch nicht. Du brauchst dann Spermium, entweder von deinem Partner oder du kannst dir auch irgendwie Spermium dazu holen. Und die wählen dann ein Spermium aus diesen Millionen und setzen das dann da rein. Und das finde ich krass, weil ich dachte so, guck mal, wir alle, egal was für Idioten hier rumlaufen, die waren alle das Spermium, was es geschafft hat, ja? Also das ist ja schon so ein Magic Moment, dass du von diesen Millionen Spermium der warst, der es da reingeschafft oder ein Teil von dir ist, der es da reingeschafft hat. Das finde ich schon krass und das wird ja dann weggenommen, weil dann sucht ja ein Mensch unter dem Mikroskop, der sagt, okay, du schaffst es jetzt. Vielleicht hätte der es gar nicht geschafft, vielleicht soll der gar nicht hier sein.
War unfair.
Weißt du, was ich meine? So, vielleicht, weißt du, der war gar nicht der Schnellste oder so. Das finde ich schon krass und da, als ich das erfahren habe, dachte ich mir so, das ist für mich wirklich jetzt Notlösung, weil irgendwie will ich schon, dass mein Kind
der Schnellste,
weißt du? Aber weißt du, was ich meine? Irgendwie ist es schon so ein Beigeschmack, dass ich weiß, so, du warst das beste Spermium oder bist ein Teil von dem besten Spermium, das wird da halt weggenommen.
Vielleicht war es einfach nur ein privilegiertes Spermium, ja? Es hatte einfach eine Flüssigkeit hinter sich, die schneller war oder so.
Rücken.
Oder wurde geschubst oder so, ja.
Ja, das ist halt schon krass, dass die das so auswählen. Eins und das dann da reinmachen. Und dann ist das, glaube ich, 5 Tage in dieser Petrischale, um zu gucken, verstehen die sich miteinander? Und wenn ja, dann wird es halt eingepflanzt und dann hofft man, dass es halt auch angenommen wird und irgendwie überlebt. Ja.
So ein crazy Prozess.
Voll.
Und dann wieder wir. So. Wir müssen die Pille nehmen, wir müssen das, wir müssen das Eizellen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, einmal Mann werden wäre ganz nice.
Ja, auf jeden Fall.
Das sind diese Punkte, die einen wirklich dann immer so ein bisschen stressen, finde ich.
Ja. So. Ja. Also vor allem, es fühlt sich für mich unfair an, weil ich glaube oder ich bin mir sicher, ich habe das Burnout, weil ich viel gezwungen werde, in meiner männlichen Energie zu leben. Dadurch, dass ich diesen Job mache und in dieser kapitalistischen, von Männern gebauten Welt lebe. Und das zieht mir halt viel mehr Energie, als in der weiblichen Energie zu sein. Mhm. Und dadurch bekomme ich Burnout und dadurch werde ich unfruchtbar und dadurch muss ich diesen Prozess durchgehen. Und das ist halt irgendwie unfair. Ja. Weil hätte ich die Chance, in einer Welt zu leben, wo ich nur in meiner, ich will auch nicht nur in meiner weiblichen Energie, aber wo ich mir das aussuchen dürfte und wo ich nicht gezwungen wäre, hätte ich, glaube ich, diese Burnouts nicht gehabt. Mhm. So, das ist, weil diese Aufgaben, die ich machen muss, wo ich so stark in meiner männlichen Energie sein muss, das zerrt mir so viel mehr Energie.
Das ist halt die Frage, musst du wirklich in deiner männlichen Energie sein?
Als Geschäftsführerin schon.
Ist das, wer sagt, dass es männlich ist?
Also ich fühle das, weil das sind Themen, wo ich Sachen so aufbauen muss. Mhm. So, ich habe so das Gefühl, ich muss das Haus bauen. Mhm, und das ist sehr mühselig für mich. Wenn du mir ein fertiges Haus gibst und ich mache es innen drin schön und ich sage, wir machen das so und ich plane das und ich bin kreativ, das kostet mich keine Energie. Mhm. Aber dieses mentale Haus zusammenzubauen, ist für mich sehr anstrengend. Mhm. So. Und diese Gespräche zu führen, dieses viel in Konfrontation gehen, auch in Konkurrenz gehen, obwohl ich mich da schon versuche zurückzuhalten, aber das passiert mir einfach. Diese grundlegenden Entscheidungen zu treffen, die mir alle gar keinen Spaß machen. Ich will das alles gar nicht machen und das ist sehr, bestimmt gibt es auch Frauen, die das gerne machen und denen, für die ist das nicht kräftezehrend, aber für mich ist das sehr kräftezehrend. Aber das geht mit dem Job einher. Und was ich einen super wichtigen Tipp finde, den ich immer allen Menschen sage, die sich selbstständig machen oder sonst was, du machst dich selbstständig, weil du eine Passion hast für etwas. Und was ganz viele falsch machen, die werden dann Geschäftsführer und führen nicht mehr den Job aus. Weil die haben ja dann eine Firma und Angestellte und irgendwie muss Geschäftsführer machen. Ja. Und auf einmal bist du keine Artist-Managerin mehr. Oder selbst wenn du eine Reinigungsfirma machst, weil du gerne reinigst, auch eine Freundin von mir, mit der habe ich auch das Thema, die hat OCD, die ist die beste, ey, du gibst dir die Wohnung und kommst danach und oh, das Leben ist so erleichtert so. Und ich liebe diese Frau, die macht mein Leben, das ist die Person, die mein Leben am meisten verbessert. So, weil die macht, ich komme nach Hause und ich fühle mich wie im Himmel. Ja. Und die hat jetzt aber voll viele Mitarbeiter und die geht jetzt halt auch in die Geschäftsführerrolle und ich so, du bist keine gute Geschäftsführerin. Mhm. Bitte mach weiter die Reinigung und räum auf und mach diese Themen, weil das ist, was dir Spaß macht. Und Geschäftsführer ist nicht, was dir Spaß macht, nicht, was du gut kannst. Mhm. Nur weil du dich selbstständig machst, bist du kein guter Geschäftsführer. Ich wiederum, ich habe das Gefühl, ich bin eine gute Geschäftsführerin und mir liegt das, obwohl ich das nicht gern machen will. Am liebsten hätte ich, sag immer, den Job von meiner Buchhalterin, weil ich liebe Sachen stempeln und abheften und Klarsichtfolien, Aktenordner, am liebsten beim Finanzamt wahrscheinlich oder so. Einfach so ein Wichser sein und immer so. Nee, aber das ist wirklich.
Steuern, Zahlen, Stempel.
Ich glaube, eigentlich bin ich so geborene Beamtin, so vom Mindset. Ich habe bei meiner Oma mit 7 Jahren das Spiel Buchhaltung gespielt und ich habe letztens den Ordner gefunden und ich habe all ihre Werbeprospekte so chronologisch nach dem Alphabet abgeheftet. Das ist ja auch nicht normal, oder? Mit 7 Jahren. Also das kannst du mir ja nicht erzählen. Deswegen, mein Traumjob ist Buchhalterin, aber ich bin halt Geschäftsführerin geworden. Aber das kann ich auch ganz gut. Ja. Leider. Ich würde gern was anderes machen. Aber das ist auch so eine Krux, wo viele, glaube ich, nicht drüber nachdenken. Ne?
Ja, aber es klingt auch noch paradox, ne? Du sagst, ich kann das gut.
Ja.
Aber ich will es nicht machen.
Ja, es liegt mir halt.
Ja.
Ne? Es liegt mir wirklich.
Was liegt dir dann, was du gerne machen willst?
Was mir liegt, was ich gerne machen will, ja, buchhalten kann ich auch.
Das ist das.
Ja, ja. Ich kann eigentlich jeden Job in meiner Firma gut, außer A&R.
Okay.
Aber das halt, weil ich keinen Background in der Musik habe. Ich check halt gar nichts. Es ist immer ganz gut, ein Mainstream-Ohr dabei zu haben, weil immer wenn, und auch immer die Kontrolle ist, kennt Kim das? Hat Kim davon gehört? Wenn ja, dann ist es so groß genug.
Ist im Mainstream,
ja, genau. Und findest du, das klingt gut? Okay, dann finden alle anderen auch, das klingt gut. Das ist immer schon gut, dass ich dabei bin, aber A&R könnte ich gar nicht. Und mir fällt es sehr schwer, so manchmal für mich selbst, also für die Firma einzustehen, ist easy, aber ich war so bei einer Autoaufbereitung und da meinte ich so, ja, wie viel kostet's denn? Und er so, ja, 550 und ich denke mir so, boah, ist voll viel und ich so, ja, mach 600, alles gut. Das ist so schrecklich, ne? Du könntest mir auch beim Friseur so eine Glatze stellen. Ich würde so sagen, boah, mega nice. Und für diese Momente hole ich mir auch immer meine Buchhaltung. Ich sag, Tina, du musst mitkommen. Und die geht dann zu dem, die so, ey, ich geb dir nicht 600. Du hast 550 gesagt. Ich weiß, die hat ja gesagt, aber geht nicht. Wir haben nicht so viel Geld. So, die kann das. Ich kann das nicht. Dafür, also für die beiden Jobs brauche ich Leute. Alles andere in den Firmen kann ich mega gut und würde ich mega gerne machen. Mhm. Ja, aber ich merke, Geschäftsführer liegt mir, das ist kein einfacher Job. Du musst richtig viele Scheißentscheidungen treffen. Du machst nur Sachen, die keinen Spaß machen eigentlich. Mhm. Aber ich merke so, ich weiß intuitiv, was wir machen müssen. Und ich merke das ja auch, wie es wächst und welche Entscheidungen ich treffe. Und ich muss nicht viel darüber nachdenken. Es ist sehr intuitiv. Also es, ich habe wirklich das Gefühl, es liegt mir. Ja.
Interessant. Also auch, dass du das so, also ich verstehe, was du meinst mit männlich und weiblich. Und ich denke auch in den Mustern eigentlich. Ja. Aber mir kommen immer wieder Personen in mein Leben, die männlich sind.
Ja.
Und auch Burnouts haben deswegen.
Ja, ja, weißt du? Klar.
Die sind dann auch so.
Kenn ich auch.
Ich habe eigentlich gar keinen Bock, jedes Mal in Konkurrenz
voll
zu gehen.
Ich habe auch so viele tolle Männer in meinem Leben, die auch so nice in ihrer weiblichen Energie sind, weil ich arbeite halt mit Künstlern zusammen und für mich ist Kunst und Kreativität und so, das ist für mich immer schon sehr weiblich. Und ich habe viele Männer, die voll in dieser Energy sind und die können das auch nicht. Deswegen sind die ja dann auch bei einem Management, das für die verhandelt und so. Und das ist schon so, ne? Das ist nicht nur exklusiv Mann, Frau oder sonst was. Ja.
Ja. Ey, ich glaube, wir könnten locker noch ein paar Stunden reden.
Stimmt.
Aber also, da war ja noch was. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Aber erstmal vielen, vielen Dank, dass du das alles geshared hast. Auch wirklich so intime Sachen.
Ja, gerne.
Ich glaube, umso authentischer und ehrlicher man ist, können auch Leute was mitnehmen. Deswegen hoffe ich, dass ihr, die da jetzt zugehört haben, was mitnehmen konnten. Und du hast auf jeden Fall das letzte Wort, bevor wir diesen Podcast beenden.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben ein paar Sachen gesagt, wo Leute echt was mitnehmen können, das mit Grenzen setzen und dass das, dass man dafür nicht belohnt wird. Und auch irgendwie dieses Thema, ne, Geschäftsführer und selbstständig sein, dass das auch nicht immer dasselbe ist und dass man da auch so ein bisschen differenzieren muss. Und ja, ich hoffe, die Leute können was mitnehmen und lernen draus und ich freue mich auf die nächste Folge.
Ich auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Teilt den Podcast. Schreibt mir, Kim, auf Instagram, wenn ihr was wissen wollt. Feedback habt, wie ihr die Folge fandet. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal.